Hi Leute, ich habe einen kleinen Disclaimer vorab. Phil und ich haben nach der Folge über die nächste Woche gesprochen. Wir wollen eine kleine Folge zu den Do's and Don'ts in der Dynasty Offseason machen. Dabei ist uns der Gedanke gekommen, dass es ganz unterhaltsam wäre, wenn jemand möchte, dann kann er uns sehr gerne eine ja, maximal 30-sekündige Sprachnachricht schicken, vielleicht mit so den dem größten Fehler, den er in der vergangenen Offseason gemacht hat, oder dem Deal, wie auch immer, der Action, die er am meisten bereut, im Rückblick. Und wenn ihr uns das einfach zuschicken wollt, ja, auf Discord, WhatsApp, wie auch immer, ihr erreicht uns ja und das kriegen wir dann schon hin. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Wäre vielleicht ganz lustig. Wer Bock hat, schickt uns einfach etwas. Danke euch. Jetzt viel Spaß mit der Folge. PPR, Superflex, Titan Premium, Deshaun Watson oder Justin Fields?
Justin Fields.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir in dieser Niners Victory Week? Du warst relativ cocky am Wochenende, aber in der zweiten Halbzeit habe ich nicht mehr viel von dir gehört. Alles okay?
Ja, wie das so ist, ne? Man wünscht ja dem Division-Rivalen dann meistens nichts Gutes. Aber beziehungsweise waren ja nun beide, aber nee, ich hätte den Saints auch auf jeden Fall gegönnt. Aber ja, ist wie es ist, ne? Muss man dann auch anerkennen, haben sich ja dann gut gefangen und sind gut zurückgekommen und dementsprechend dann auch verdient in den Playoffs.
Ja, das war krank, das war krank. Unglaublich, war das beste Regular-Season-Spiel seit Woche 17 damals in Seattle für mich. Gut, war auch das erste, in dem es mal wieder um so viel ging, muss man sagen. Aber ja, ich habe auch, da hat glaube ich keiner mehr einen Pfifferling auf die Niners gesetzt, als sie 17-0 hinten waren mit irgendwie 40 Sekunden auf der Uhr ja, und irgendwie den Ball an der eigenen 20 in der ersten Halbzeit. Das war schon crazy.
Ja, auf jeden Fall, aber die Rams haben dann das Spielen eingestellt und dann geht das
Du
natürlich.
meinst, Jimmy Garoppolo hat angefangen richtig zu gucken?
Ja, ich glaube, das war ein bisschen so wie bei Space Jam und den Monsters. Also Jimmy Garoppolo hat dann quasi die Fähigkeiten von Stafford geklaut und andersrum. Also sah es jedenfalls aus.
Ja, also ich meine, da gab es ja dann auch sogar in unserem Discord eine Diskussion darum, was eigentlich der Unterschied zwischen Jimmy Garoppolo und Matthew Stafford ist. Ja.
Also, ich glaube einfach, Matthew Stafford hat einfach ein sehr viel höheres Ceiling. Also Garoppolo hatte halt einmal im Jahr so ein Spiel wie dann jetzt auch drinne. Wobei, beziehungsweise war ich,
Also,
naja, war auch
ja.
weniger Jimmys Dings, die Rams konnten den Run einfach nicht stoppen. Ne, das war, glaube ich, einfach das größere
Ja,
Problem.
ja.
Und
Ja, also ich glaube schon, er hat schon echt gut gespielt auch in der zweiten Halbzeit, aber
ja.
da darf man natürlich auch nicht vergessen, was er in der ersten Halbzeit da rumgegurkt hat, Alter. Das war ja auch wirklich verrücktes Fumble. Da hast du das Gefühl gehabt, der kann den Ball nicht halten mit dem Finger. Dann diese Interception, bei der er halt so ein bisschen so dumm in den Druck reinläuft und das Ding segelt ja so mehr hoch als weit in die
Ja.
Arme von Taylor Rapp. Und das war ja sogar, und davor, das war auch nicht der erste, sag ich mal, turnover-worthy Throw von ihm. Also, es war wirklich sehr, sehr schwierig anzusehen, die erste Halbzeit. Deswegen war es ja auch so überraschend, woher auf einmal auch er dann echt ja, guten Zahn zugelegt hat.
Ja, aber wie gesagt, insgesamt glaube ich, lag es einfach daran, dass den Run nicht stoppen konnten. Und
Ja,
ich glaube,
klar.
die Niners wollten es dann auch einfach mehr, ne? Weil sie brauchten halt einen Sieg mehr, als die Rams den gebraucht hätten.
Das stimmt natürlich, aber ich glaube, die Rams hätten schon auch ganz gern natürlich den Nummer 2 Seed gehabt, gell? Das ist,
Klar, natürlich.
hätte
Aber
ihnen schon gefallen.
ja, wie gesagt, die konnten halt nichts mehr machen
Ja.
dann halt.
Ja, die Niners haben da auf jeden Fall, wie hat das hat auch Ben Baldwin dann wieder auf Twitter geschrieben, die Niners müssen das jetzt gewinnen, als dieser Drive kam mit den 10 Run-Plays oder so, weil sie haben jetzt ihren Will imposed. Das ist ganz offensichtlich gewesen. Football Guys haben das sofort gesehen.
Ja, gut,
Na, war ein geiles Spiel natürlich. Alles in allem.
ich glaube schon, dass es also natürlich immer ein bisschen Establish the Run und so weiter, wenn ich, als ich die Kommentatoren die ganze Zeit gehört habe, von wegen Shanahan hat vorm Spiel gesagt, wenn wir den Ball 40 Mal laufen, dann gewinnen wir. Ja, okay,
Ja, das ist wahrscheinlich.
kann man jetzt so oder so sehen.
Ja.
Das alles okay, aber ich glaube schon, dass mit der Defense was macht, wenn du 10 Mal in Folge in den Ball läufst und die es einfach nicht stoppen können. Ne? Also, ich glaube, das nervt dich schon. Und
Brutal.
ja, also von daher, das.
Was wirklich dann crazy war, dass halt dieser komplett, sie hatten ja dann noch, ich weiß nicht, 45 Sekunden oder so. Nee, mehr. 1,45, glaube ich, keine Ahnung. Und keine Timeouts. Oder vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, weiß ich jetzt auch nicht. 1,5 Minuten auf der Uhr, um dann diesen Touchdown noch zu machen für die Overtime. Und dass Jimmy da halt ohne Run Game quasi das Feld runterkam, damit habe ich dann auch nicht mehr gerechnet eigentlich, aber da ja, haben sie dann auch einfach gute Plays gemacht. Aber er hat natürlich auch mit Ayuk, Kittel, Deebo Samuel und dem neuen Superstar Jawan Jennings absolute ja, gute Waffen gehabt, die ihm dann auch die Yards After Catch durchaus geliefert haben.
Ja, also, naja, für den hatten die Rams ja gar nicht auf dem Zettel. Das war ja gewaltig.
Ja, das war echt. Ja, sie haben ja Deebo echt viel gedoppelt oder Ramsey abgestellt, Kittel gedoppelt und ja, dann war irgendwo war das Arsenal an guten Deckungsleuten dann erschöpft, glaube ich. Und
Ja.
dann hast du halt One-on-Ones aus dem Slot raus. Das ist auch ganz schön zum Arbeiten.
Ja, und jetzt gegen die Cowboys, ne?
Nummer
Und?
1 nach DVOA sind die Cowboys nach der Regular Season.
Ja, ich glaube,
Deswegen.
ich glaube, es kommt darauf an, was für einen Tag du von den Cowboys erwischt. Also, die Cowboys, ich sag mal, hatten ja auch durchaus während der Saison echt sloppy Spiele dazwischen. Also, wenn am schlechten Tag kann es was werden, wenn die wirklich einen guten Tag haben und da Offense und Defense klicken, dann sollten die Niners eigentlich chancenlos sein. Aber
Ja,
man weiß es halt nicht, was man bekommt.
das ist genau. Du weißt nicht, was kommt. Es ist, glaube ich, unfassbar wichtig, dass Trent Williams wieder da sein wird. Das brauchst du auf jeden Fall gegen die D-Line der Cowboys. Ich dachte auch, dass es eigentlich gegen die D-Line der Rams nicht geht, wenn Colton McKivitz auf Left Tackle spielt und wen haben wir da auf Right Tackle gerade am Rumturnen? Tom Compton.
Ja,
Also, das sind
500
wirklich,
Jahre alt.
das ist wirklich Replacement-Level, wie es im Buche steht. Und das hat funktioniert. Also, ja.
Ja, wie
Gegen
bei.
Trevon Diggs und den anderen Cornerback, jetzt weiß ich auch wieder nicht mehr dessen Namen leider von den Cowboys, die ja Turnover-Maschinen sind. Aber da geht auch natürlich immer was. Also sind Big Play Guys, die aber durchaus auch anfällig für ein paar Yards sind.
Ja, Dix
Muss
ist
man
eine
dann sehen.
Katastrophe. Diggs ist eine
Ja.
Katastrophe, was Yards
Ja.
allowed und sowas angeht. Der ist halt einfach,
Ja.
ja gut, fängt den Ball oder halt nicht. Ne?
Ja.
Und ich glaube,
Marcus Peters 2.0.
genau, ja, genau, der Style ist das auf jeden Fall.
Ja.
So, oder wenn ich bei so einem Style auch immer im Kopf habe, ist hier Jack Rabbit Jenkins.
Ja, genau.
Der war auch für diesen Style schon immer
Stimmt.
bekannt.
Ja.
Ja,
Ja.
das ist, naja,
Das ist richtig.
gut.
Bin gespannt. Bin gespannt. Aber tatsächlich mal wieder Playoff-Football. Das hat mich dann tatsächlich schon gefreut, auch wenn ich immer dachte, mein Gott, Alter, am Ende wirst du als Wildcard-Team einfach nur, kriegst du den Arsch versohlt und weiter geht's. Aber jetzt sind wir da mit einem 7-2-Record in den letzten 9 Spielen aktuell unterwegs. Das heißt, so ein bisschen gefährlicher, glaube ich, schon für das ein oder andere Team. Ich glaube, keiner mag im Moment gegen die Niners spielen.
Nö, also kann ich schon verstehen und ich sag mal, wir kennen ja nun alle so eine Playoff-Dynamik, ne? Da, wie sagt man immer, jetzt muss ich eigentlich hier 3 € ins Phrasenschwein, an den Playoffs kann alles passieren, ne? Das ist halt, also mal abgesehen von den Steelers, die da völlig zu Unrecht in den Playoffs sind, weil nach diesem Knaller da zwischen den Raiders und den Chargers, alter Schwede. Und naja, aber
Abartig.
sonst kann da, glaube ich, wirklich viel passieren. Ich meine, die Eagles sind auch so ein Team, finde ich. Das ist auch so ein Team. Ja, eigentlich sollten die auch raus sein, aber ekelig, glaube ich, zu spielen einfach.
Ja, bei denen tue ich mir ein bisschen schwer, weil die, glaube ich, irgendwie nur, die haben ja nur Scheißteams irgendwie geschlagen in diesem Jahr. Der ganze Wins kommen alle immer gegen Kack-Teams und jetzt spielen sie gegen die Buccaneers. Da zum Beispiel, da sehe ich halt überhaupt nicht, wie das gehen soll. Oder bei denen sehe ich auch nicht, wie die mal. Also einen tue ich mir schon unglaublich schwer und ein zweites Spiel zu gewinnen, weiß ich nicht. Es sind auch echt, wonky.
Ja, ich sehe es auch nicht, ne? Aber
Ich sehe es ja
man
mittlerweile
weiß
auch
es
bei den
nicht.
Cardinals nicht mehr, wie die noch irgendwie da großartig was reißen sollen, ehrlicherweise.
Ich hab's gesagt. Die sind einfach overrated.
Ja, die fallen echt komplett auseinander im Moment. Das ist crazy. Habe ich auch vor, als wir unsere Playoff-Predictions gemacht haben, habe ich sie noch auf den Nummer 1 Seed getippt. Unter anderem wegen dem restlichen Schedule. Habe ich gedacht, ja, die holen da schon ihre Siege und die scheißen richtig rein. Das war immerhin für dich auch ein versöhnlicher Saisonabschluss, oder? Den Cardinals noch eins auf die Schnauze zu geben.
Ja, gut, ne? Natürlich immer auch nett, aber gut, wir brauchen Gegner, keine Opfer.
Ja, genau.
Ne? Also Rashaad Penny, RB1, ne?
Ja, das ist so krank, Alter. Das ist so
Ja.
crazy.
Naja, gut, aber was soll's? Jetzt heißt es erstmal Playoffs.
Ja, Mann.
Als für mich als neutraler Beobachter ganz entspannt verfolgen, für dich natürlich so ein bisschen. Emotionaler kann man sagen. Schauen wir mal, was
Ja.
dabei
Bin
rauskommt.
echt gespannt. Bin auch sehr gespannt, was da passiert die nächsten Wochen. Ja, lass uns vielleicht noch kurz Chargers Raiders was sagen, weil das war wirklich ja, komplett bonkers eigentlich, das Spiel. Ich habe es nicht live gesehen. Du hast wahrscheinlich live dir reingezogen, oder?
Nee, habe ich auch nicht live gesehen,
Auch
weil ich
nicht.
ja wieder
Okay.
arbeiten musste. Und
Ja, ja.
ja, das mit den Sonntagsnachtspielen ist immer relativ schwierig, die irgendwie
Ja.
unterzubringen. Sonst kann man ja irgendwie vorher schlafen oder so. Aber
Ja.
das war dann nicht möglich und dementsprechend habe ich es mir morgens dann in
Reingezogen.
der Fort hier reingezogen, ja.
Ja. Also ich weiß einfach nicht, Brandon Staley ist ja wirklich, also finde es schon krass, wie man solche Eier haben kann, so überzeugt sein kann von seiner Idee, dass man halt bis zum bitteren Ende im Prinzip einfach das weiter durchzieht. Der Typ hat gefühlt einfach keine Angst. Das interessiert ihn einfach nicht, was bei einem, ja, Failed Fourth Down in den Medien geschrieben wird oder andere Leute über ihn sagen. Es ärgert mich halt schon krass, dass wir Justin Herbert jetzt nicht mehr in den Playoffs sehen. Das ist wirklich bitter. Und ich hoffe, die Chargers ja, verbessern sich in ein paar Punkten und würde mich dann sehr freuen, dass sie nächstes Jahr wirklich hier Super Bowl-Contender sind. Oder ich sag mal, wie hast du das ganze Spiel denn wahrgenommen? Oder ja, wie denkst du drüber?
Ja, also, naja, irgendwie schon traurig. Ich weiß nicht so richtig, was ich von den Chargers halten soll. Also, ich sag mal, sie haben natürlich mit Herbert echt einen grandiosen Quarterback, aber der Rest, da fehlt mir doch noch einiges. Also, irgendwie, wenn, oder wenn du mit dem Team, was eigentlich, ja, ich sag mal, grundsätzlich ganz grundsolide aufgebaut ist, irgendwie nicht in die Playoffs kommst und gegen die Raiders verlierst, die. Also die solide sind, aber normalerweise die Chargers müssen sie eigentlich schlagen. Also die Chargers müssen eigentlich die Raiders schlagen. Boah, also das, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Aber
Ich
gut.
glaube halt wirklich, dass du so viel, wie wir immer sagen, Pass dominiert die NFL und da musst du gut sein im eigenen Passspiel, in der eigenen Passverteidigung und so. Wenn du in der Run-Defense so scheiße bist, wie die Chargers das dieses Jahr waren, dann killt dich das einfach.
Ja, safe.
Die haben die fucking gegen die fucking Texans verloren, weil sie einfach Rex Burkhead nicht stoppen konnten. Und da kannst du mir alles, da kann auch jeder, also meint ja auch, glaube ich, niemand, dass nur wenn man sagt, bitte fokussier dich oder leg den größten Wert aufs Passspiel, heißt ja nicht, dass du sagen sollst, ist scheißegal, was du gegen den Run machst. Weil wenn du irgendwie im Schnitt 7 Yards pro Run kassierst, dann ist das nicht besser.
Ja, dann kann man dir nur wünschen,
Man.
dass du nicht gegen Belichick spielst, der dann einfach 90 Mal gegen dich läuft. Ja.
Genau.
Ja, ist
Und
so.
deswegen, aber das sollte doch eigentlich relativ leicht zu fixen sein, oder? Wenn du da vorne jemanden hast, der zwei Gaps spielen kann, der gute alte Vince
Jordan
Wilfork-Typ,
Davis.
so, ja, genau. Ich meine, der Typ da rein, das wäre natürlich instant fit und ich glaube, dann sieht das auch ganz anders aus sofort.
Ja. Da müssen sie auf jeden Fall was tun. Also wie gesagt, Jordan Davis zu den Chargers. Habt ihr hier zuerst gehört? Ja. Das wäre auf jeden Fall ein ganz guter Fit, ja.
Also doch irgendwie hat Jeff Schwartz, glaube ich, hat das getwittert, so Jordan Davis könnte in der NFL einfach auch Left Tackle spielen. So. Vielleicht wäre er da sogar noch besser.
Ja.
Den haben sie doch als Fullback benutzt in einem
Öfter.
Run, gell?
Ich
Öfter
glaube,
sogar, ja.
also öfter in der Saison auch, glaube ich,
Okay,
dass sie den,
ja.
also den benutzen die auch im Special Team als
Ja.
Protector praktisch für den Kicker und Panther und so.
Ja,
Also
ja.
der hat, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich meine, dass ich
Ja,
das
ja.
öfter gesehen, weil der fällt ja einfach immer auf, ne? Das ist einfach
Ja,
ein Riesenmensch. Also
das ist so krass.
ja,
Das ist so krass. Wie groß ist der eigentlich?
keine Ahnung, aber also irgendwie,
Ist der noch 6,7 oder ist er schon größer?
weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob der so, also von der Höhe
Oder
her
ist er nur
so,
so,
der ist einfach so ein
ja,
Monster,
vielleicht
ne?
ist er auch einfach nur. Also, er hat 2 Meter groß. 1,98.
Ja,
Weiß ich jetzt
okay.
nicht, aber es ist auf
Es
jeden Fall über
müssten sechs,
6,5.
ja, sechs, müssen 6,6 sein oder sowas, sechs,
Ja,
sechs,
ja.
sechs, sieben, irgendwie sowas in der
Ja.
Richtung. Ja, und keine Ahnung, was wiegt der? 3,50 hat er bestimmt, oder? 350 Pfund. Ja.
Ich glaube, also gefühlt ist das ein Typ so, als jetzt Trent Williams out war, gegen die Rams ist er danach, aber bei so dem Feiern zusammen, als alle so aufs Spielfeld gelaufen sind, war er dann auch relativ schnell da. Und dann steht der Typ halt einfach ohne Pads in seiner normalen so Streetwear-Zeug da und ist halt trotzdem einfach größer und breiter gefühlt als die Jungs, die da am Feld stehen mit Pads.
Ja,
Und so ein Viech ist er halt einfach.
das ist schon gewaltig.
Das
Ja.
sind einfach geile Leute.
Ja. Ja, National Championship Game war ja auch Georgia, Alabama geschlagen, müssen wir vielleicht ja auch noch kurz erwähnen.
Ja,
Ne?
genau. Bryce Young hat so den ersten kleinen Makel in seiner College-Karriere zumindest abbekommen.
Ja. Da muss ich sagen, das war ein krasses Interview von Nick Saban, wo er dann mit, ich glaube, Will Anderson und Bryce Young da
Ja.
sitzt und
Sie wieder hinsetzen lässt, ne?
ja, genau. Also das sollte man sich auf jeden Fall angucken. War schon irgendwie ein krasser Gänsehaut-Moment,
Ja.
fand ich. Und ja, zum Spiel, ja, Jameson Williams sich leider das Kreuzband gerissen, wie
Ja,
jetzt rauskam, ne? Also mal gucken. Da werden wir die nächsten
ich
Wochen dann nochmal genauer drüber sprechen.
absolut, ja. Ja, im Großen und Ganzen, also mich freut es ehrlich gesagt halt einfach klar, wie wahrscheinlich jeden, dass Alabama halt mal nicht gewinnt.
Ja.
Rein von dem her ist man schon irgendwie für Georgia. Auch wenn ich, selbst wenn, also wenn Alabama gewonnen hätte, hätte ich gesagt, okay, immerhin hat Kirby Smart nicht ne Championship geholt. Der Typ madet mich einfach an in der Art und Weise, wie er seine Quarterback-Position managt. Das Coach halt hier vom irgendwie zweitgrößten Programm irgendwie in den States und hat einen Justin Fields da und startet Jake Fromm über ihm und holt jetzt da hier das mit Stetson Bennett und so weiter. Komm, das ist alles so wack einfach und das, ah oh nee, dadurch, ich pack den Typen einfach nicht. Aber natürlich trotzdem einfach geil, diese Defense, die sie da dieses Jahr gespielt haben, war historisch und cool, dass das
Ja,
natürlich auch von einem Titel dann gekrönt ist.
da auf jeden Fall für alle IDP-Liebhaber,
Oh ja.
N'Kobe Dean, den sollte man sich, glaube ich, auf jeden Fall merken, den Middle Linebacker von Georgia, also richtig, richtige Maschine, habe ich immer wieder, wie der so aufgeblitzt ist. Und ja, also der wird wohl auch in IDP Rookie Drafts dann relativ hoch gehen.
Ja, völlig zu Recht. Ich bin sehr gespannt. Das müssen wir uns noch überlegen. Wie bauen wir IDP in unsere Rookie-Sachen ein? Wir haben eigentlich schon einen zu vollen Schedule. Eigentlich haben wir dafür keine Zeit mehr bis Mai. Aber vielleicht können wir ja irgendwie mal einen Ausflug hinmachen.
Vielleicht wird es dann Bonus oder sowas mal geben.
Ja,
Oder so.
genau. Eigentlich hätte ich schon auch Bock drauf. Wir müssen uns ja selbst auch vorbereiten für unsere Ligen.
Ja, auf jeden Fall. Aber,
Genau.
also ich glaube, IDP-mäßig wird es dieses Jahr auf jeden Fall eine bessere Klasse als letztes Jahr sein.
Ja, und das, ja gut, Micah Parsons wird halt keiner
Nee,
irgendwie
gut.
eintuppern können. Das war so
Ja.
absurd. Aber an und für sich, ja, da kommt einiges natürlich auf uns zu. Vor allem auch einfach unfassbare Edge Guys oder D-Liner. So, da können wir uns auf was freuen.
Denke ich auch.
Genau, das zum College. Und dann haben wir noch ein paar andere News, zum Teil sehr positive News. Wir haben nämlich ein paar Headcoach-Wechsel.
Ja, wollen wir gleich mit dem Ja, wahrscheinlich dem, wo die Fans sich am meisten gefreut haben, Anfang. Die
Ja.
New York Football Giants haben sich von Joe Judge und Dave Gettleman getrennt. Also Gettleman ist offiziell zurückgetreten. Wahrscheinlich haben sie ihnen gesagt, tritt mal besser zurück, sonst, ne? Also, naja.
Ich glaube, das hat er selber sich, so weit konnte er sogar selber noch denken.
Ja, ich bin. Jetzt wird es natürlich richtig spannend, ne? Was bei den Giants passiert. Also für mich da jetzt dadurch eine der spannendsten Off-Season-Stories geworden. Gerade was so die Quarterback-Position angeht, was eben den Staff angeht. Und also da bin ich richtig gespannt. Ich hoffe für sie halt, dass sie, also schlimmer kann es ja eigentlich fast nicht mehr werden, aber dass sie
Ja.
da irgendwie was Gutes machen und ihre beiden Top-10-Picks da auch sinnvoll investieren.
Also ich meine, Joe Judge war der zweitschlechteste Coach der NFL nach Urban Meyer dieses Jahr, fand ich.
Okay.
Und das heißt was. Das musst du auch erstmal schaffen. Aber was der vom Stapel gelassen hat, auch in den letzten ein, zwei Wochen jetzt, so von wegen, dass ihm ehemalige Spieler auch immer sagen, dass sie so gern wieder bei den Giants wären, obwohl sie woanders jetzt mehr verdienen. Wo dann auf Twitter Leute halt auch rausgesucht haben, was für Spieler überhaupt höhere Verträge woanders unterschrieben haben. Das hat es eigentlich kaum gegeben. Das waren irgendwie, glaube ich, vier Leute oder so. Und davon auch wieder welche so auf echt niedrigen Verträgen. Also dann kannst du es echt so richtig eingrenzen, sodass es eigentlich schon nur noch zwei waren, die übrig blieben. Und dann sagt er, mehrere. Und dann denkst du dir, ja genau, die haben bestimmt sich bei dir gemeldet und ausgeheult, dass es jetzt so scheiße ist und wollen unbedingt zu dir zurück. Es ist so peinlich. Und
Ja.
der Typ, wo er jetzt seinen Quarterback Sneak zweimal gecallt hat, bei dritter und neun callt er einen Quarterback Sneak, Alter. Ich pack's einfach nicht. Es ist, Gott sei Dank ist er einfach weg. Und ja, ich bin gespannt, du sagst jetzt Quarterback-Position, da glaube ich ja, dass an Daniel Jones erstmal nichts vorbeigeht, auch in 2022.
Mag sein, aber ich weiß nicht, ne? Also, wer weiß, wer der Coach wird und wenn der sagt, pass mal auf, Freunde, ich will jetzt den und den haben. Oder die zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt überlegen die sich zum Beispiel Flores zu signen und der hat einen guten Draht zu Watson.
Ja,
Und
gut, klar.
die kriegen den. Wer weiß, ne? Also ich mit Joe Judge wäre es auf jeden Fall sicher gewesen. Ohne Judge, also würde ich jetzt kein Geld drauf wetten.
Ja, gut, kommt immer drauf an, ne? Aber also ich glaube schon, ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass jemand im Draft nachlegt, weil gerade ein neues Regime wird sich immer die Option, quasi alles auf den alten Quarterback zu schieben, wenn es scheiße läuft, nicht nehmen. Also hier, wie auch Dan Campbell das in Detroit, also ohne jetzt den da dem sowas zu unterstellen, aber der hat ja auch, da war eigentlich egal, was passiert, weil es ist alles nur mit Jared Goff mehr oder weniger schiefgegangen. Und da erwartet ja niemand, dass sie gut sind. Oder dass der Quarterback gut aussieht. Und es nimmt natürlich auch ein bisschen Druck von deinem ersten Jahr.
Ja, gut.
Und dann kannst du für im zweiten Jahr quasi, kannst du dir dann deinen Quarterback aussuchen, auch in einer viel, viel besseren Klasse 23.
Ja, gut, die Frage ist dann halt, ob du in der Range dann dafür bist.
Ja,
Also
also
jetzt
wenn ich mir
wie.
das Giants Roster anschaue, dann ist das durchaus machbar.
Ja, gut, aber du musst immer überlegen, zwei Top-10-Talente dazu und wer weiß, wenn dann ein fähiger Coach ist und es läuft mal einigermaßen. Also. Ich glaube schon, dass das Giants Roster talentierter ist als zum Beispiel Houston, Detroit, diese Roster, die jetzt richtig schlecht waren. Und ich glaube, dass die eigentlich schon in der Lage sind, wenn der Schedule auch ein bisschen passt, irgendwo eine Saison,
Ja.
eine 8-9-Saison oder sowas zu spielen oder eine 7-10 oder sowas Saison. Und dann bist du auch aus der Range für einen Bryce Young raus, ne? Das ist so ein
Ja.
bisschen immer die Gefahr. Vielleicht schaffen sie es ja wieder, wenn sie jetzt einen guten GM bekommen, zurückzutraden und vielleicht noch einen Pick für 23, dann Munition einzusammeln, wer weiß.
Ja. Kann man echt mal gespannt sein. Ja. Aber im Großen und Ganzen für alle Giants-Spieler, wenn ihr die in euren Teams habt, glaube ich, ist das erstmal eine gute Nachricht gewesen. Sowohl, dass Gettleman weg ist, als auch, dass Joe Judge weg ist. Selbst für Daniel Jones, selbst wenn er ersetzt wird, keine Ahnung, der wird irgendwo anders unterkommen. Selbst für den ist das eine gute Nachricht, dass er aus dem, keine Ahnung, wie man das überhaupt noch nennen soll, aus der Shitshow raus ist. Denn jeder Spieler spielt schlechter, wenn er unter Joe Judge ran muss, glaube ich.
Ja, mag sein, vielleicht.
Der nächste Mann. Und der war, glaube ich, ähnlich. Also das war jetzt halt so der sich ja lange auf auch einem, ja, der war zum Teil, glaube ich, in der Pole Position sogar, was Worst Coach of the Year angeht. Matt Nagy in Chicago, auch der ist Geschichte. Ich glaube, da sind wir jetzt auch nicht allzu traurig drüber, dass das der Fall ist, oder?
Nee, also verstehe ich auch nicht. Die wussten eigentlich schon letzte Offseason, dass sie in dieses Offseason feuern werden. Also
Ja.
völliger Schwachsinn, den im Amt zu lassen. Aber ich glaube jetzt Ryan Pace haben sie auch rausgeworfen, den GM.
Ja.
Ich glaube insgesamt, das kann dann auch in Chicago nur besser werden. Die müssen jetzt natürlich erstmal die neuen da den Scherbenhaufen zusammenfegen. Mal gucken, ich glaube, dieses Jahr haben sie auch keinen First-Round-Pick. So, nee, den haben ja die Giants, ne? Ja,
Ja,
müsste
ja,
so sein. Und ja, die müssen jetzt mit einem Scherbenhaufen zusammen fegen. Ich hoffe, dass sie einen guten Coach für Fields bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, ab übernächste Saison, dass sie dann wieder angreifen können da.
also da muss man jetzt einfach hoffen. Ich bin gespannt. Ich hab noch nichts gehört von tatsächlich irgendwelchen Dingen außer Brian Flores. Das war so ein Move, aber da bin ich mir wie fändest du das jetzt für Fields, wenn da Brian Flores hinkommt?
Kommt auf den OC an. Also,
Ja.
und also bislang hatte er ja nie so richtig namhafte, die er dann hatte, so als OCs und irgendwie den Wide Receiver Coach der Patriots. Ich glaube, der hatte drei Stück sogar. Also richtig Geduld mit denen hatte er auch wohl nicht. Also, daher, also so richtig begeistert wäre ich nicht.
Ja. Ich auch nicht. Ich finde, das ist ein guter Coach, aber will da nichts mit meinem jungen Quarterback. Irgendwie würde ich dem nicht wirklich unbedingt in die Hände geben wollen.
Nee, ich sag mal, der wäre vielleicht einer, wo du einen soliden, erfahrenen Quarterback hast, wo du nicht viel kaputt machen kannst
Ja.
wo er die Defense praktisch auf eine vernünftige Bahn, Special Teams und so,
Ja.
das nur noch machen muss, ja.
Ja, und auch einfach Menschen, ich glaube schon, also so Menschenführung ist ja einfach top. Habe ich schon den Eindruck. Sonst schaffst du aus einem 1-7-Team keinen, was ist jetzt am Ende geworden? 9-8? Oder
Die
8-9?
8, 9, glaube ich. Ja.
Okay. Aber auf jeden Fall, du reißt das nicht mehr rum, wenn du nicht einen guten Draht zu den Jungs hast. Und das ist, glaube ich, echt was wert. Und ja, nichtsdestotrotz wäre da oben jemand, der da offensiv, ja, sage ich mal, kreativer ist und auch ein bisschen, ja, schwierig jetzt zu sagen, bei wem traut man es wirklich hundertprozentig von heute auf morgen zu? Auch bei einem Eric Bieniemy zum Beispiel wissen wir ja nicht, wie der dann tatsächlich ist. Von dem her hat Flores schon irgendwo einen gewissen, ja,
Also,
einen gewissen Floor, so, weil man irgendwie dem Ganzen vertrauen würde, dass die Franchise nicht wieder ein kompletter Scheißhaufen ist.
ja, also ich finde so oder so mit einem neuen Coach, da kann man auch nicht gleich im ersten Jahr irgendwie Wunderdinge
Ja.
erwarten. Ne? Also oft ist
Ja.
ja, dass dann, wenn die das Scheme dann anpassen, offensiv wie defensiv, dass dann erstmal sich daran gewöhnt werden muss, die Spieler praktisch dahingehend ausgetauscht werden müssen, wenn du jetzt
Ja.
gewisse Vorlieben hast und so. Miami hat übrigens 9-8, bevor wir hier zerrissen
9-8, okay.
werden.
Ja.
Genau. Ja. Naja.
Ja.
Genau.
Genau. Nächster Mann auf der Liste, ja, Brian Flores. Jetzt haben wir schon über ihn gesprochen. Er ist halt bei den Dolphins Geschichte. Deswegen ist er Kandidat für woanders. Mich hat es auch gewundert. Ich denke, jeden hat es irgendwie gewundert, dass er jetzt, obwohl er die Saison noch rumgerissen hat, gehen musste. Aber da scheint es einfach Spannungen gegeben zu haben. Und er hat wohl relativ deutlich gesagt, dass er nicht an Tua Tagovailoa glaubt und möchte da was anderes auf Quarterback haben. Da war Chris Greer und das weiß ich den Namen vom Dolphins-Owner nicht, ehrlicherweise, Ross oder so.
Ja, irgendwas mit Ross, keine Ahnung. Ja,
Ja, und die waren wohl anderer Meinung und haben sich hier in die Ecke für Tua gestellt. Glaubst du, das war ein Fehler für die Dolphins? Und das frage ich Phil und weiß die Antwort wahrscheinlich schon.
Ja, Überraschung. Also ich glaube, ich bin da auch im Flores Camp eher. Ja, also ich glaube auch nicht an Tour und ich glaube auch nicht an Chris Greer, den
Oh
GM.
ja.
Also die haben da schon echt, also Greer hat viel Scheiße gebaut, viele Picks versiebt, viele Verträge vergeben an Spieler, die dann in kürzester Zeit wieder weg waren. Hier Vannoy zum Beispiel. Und ja, also.
McKinney, oder? Nee, ah, McKinney, wo war der?
Ja,
war der
doch,
bei den Dolphins?
Ja, der war auch bei den Dolphins, ja. Ja, und naja, also, wie gesagt, da hätte ich, wäre ich, glaube ich, als Owner hätte gesagt, okay, dann behalten wir lieber Flores und schmeißen Greer raus und Train Tour.
Ja, den hätte es unbedingt, der hätte unbedingt gefeuert gehört. Die Dolphins waren vor 2 Jahren in so einer geilen Situation, was Cap Space Picks angeht. Und allein dieser Trade-Up für Waddle für einen weiteren First-Round-Pick, den fand ich damals schon nicht besonders clever. Nee. War jetzt im Nachhinein der Niners-Pick, also kann man sagen, okay, hast dann, ja, aber ich sag mal, in der Range, in der der Niners-Pick ist, bekommst du einen Garrett Wilson zum Beispiel vielleicht oder einen Treylon Burks, einen, ja, also Drake London, irgendeinen Wide Receiver wirst du kriegen und du hättest letztes Jahr, wärst du einfach an der 10 geblieben, hättest auch einen echt guten Spieler noch bekommen. Ja, Micah Parsons war noch da im Nachhinein. Also, wo man, oder weiß ich nicht mehr genau, wann der ging zu den Cowboys an 10. Ja. Also um 10 bis 12 rum, da war eine ganze Menge auch an Talent noch da und das halte ich einfach für völlig dumm dann für einen Spieler, obwohl es mit Waddle ja jetzt funktioniert hat. Trotzdem hast du so viel abgegeben auf der anderen Seite, dass ich schon sage, puh, ich glaube, das ist einfach kein guter GM. Der hat aus der Situation, die da war, viel zu wenig rausgeholt.
Ja, genau. Gut, wen hast du als nächstes auf der Liste?
Mike Zimmer, Vikings.
Ja, irgendwie zu oft hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ne? Also, ich meine, ganz ehrlich, die Vikings hatten auch echt immer Verletzungspech. Also gefühlt die letzten Jahre immer irgendwie Schlüsselspieler ausgefallen, ja, so wie Daniel Hunter die letzten 2 Jahre und ja, jetzt Adam Thielen und etliche, also Barr ist ja auch immer verletzt gefühlt und ja, also ist schon immer irgendwie unglücklich gelaufen für die Vikings. Irgendwann muss dann halt auch der Headcoach gehen und der GM gleich mit, Rick Spielman, glaube ich, ne? Genau, ja. Den ich eigentlich ganz in Ordnung finde. Also ich halte den für einen soliden GM auf jeden Fall. Da gibt es deutlich schlimmere in der NFL.
Ja.
Und der sollte auch eigentlich relativ flott wieder einen GM-Job finden, würde ich vermuten. Genau, und ja, schauen wir mal, was da jetzt passiert, ne? Ob dann Kirk Cousins da noch der Quarterback sein wird in Zukunft. Und oder ob die Zeichen da jetzt wirklich auf Umbruch stehen und sie praktisch mal Neustart begehen.
Ich frage mich tatsächlich, was das bringen soll. Ich verstehe, man muss dann auch mal irgendwo, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie stuck, dann musst du was machen. Aber dann musst du ja auch wirklich am Roster was drehen. Weil ich nicht glaube, dass es am Coaching jetzt selbst lag oder eben am GM selbst, dass der jetzt aus dem Roster zu wenig rausgeholt hat. Du hast es schon gesagt, mit Verletzungspech. Dann muss der jetzt halt wirklich alles auf links drehen und einmal komplett von neu anfangen und hoffen, dass es besser wird. Aber ich sehe nicht, dass sie mit Kirk und so weiter, mit dem aktuellen Roster jetzt irgendwo hinkommen nächstes Jahr.
Ja, ich bin wirklich gespannt, was die machen. Also, ich meine, die haben ja an sich ein solides Grundgerüst. Das ist jetzt kein Team, wo du bei null anfängst, sondern die Defense, wenn sie wirklich mal alle fit sind, ist die Defense wirklich gut. Vom Talent her. Und in der Offense haben sie ja auch ein paar Schlüsselspieler, die auf jeden Fall, gut sind. Ne? Also sie könnten natürlich noch mal ein paar mehr Waffen gebrauchen. Natürlich. Und dann ist es letztlich wahrscheinlich die Frage, okay, die man sich da stellt, wir schießen Cousins irgendwie 40 Millionen oder sowas in Rachen. Und dadurch ist man dann auch begrenzt, was eben Free Agents und sowas angeht. Und man sagt, okay, sie traden Cousins. Ich glaube, das ist möglich vom Cap-mäßigen her, so wie ich das weiß. Oder wir haben, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Und fangen neu an und probieren irgendwie einen Rookie-Quarterback vielleicht zu bekommen und nutzen das dadurch vorhandene Cap-Space dann. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Also da bin ich auch gespannt, was passiert.
Ja, Also das ist wirklich, du hast nur 10 Millionen an Dead Money, sparst dir 35 Millionen, wenn du ihn vor dem 1. Juni tradest. Und deswegen, es geht schon. Du sparst dir eine ganze Menge Kohle ein. Die Frage ist, auf was machst du dann, auf was für ein Quarterback gehst du dann? Dann gehst du in den nächsten Kollegen, holst dir irgendwie Jimmy Garoppolo. Der ist dann halt, ich sag mal, auf einem ähnlichen Level wie Kirk Cousins unterwegs. Was du halt machen kannst. Auch da bist du limitiert in deiner Offense, aber er kostet dich vielleicht 10 bis 15 Millionen weniger
Ja, es ergibt.
und kannst dann noch einen guten Receiver holen.
Das würde für mich aber null Sinn ergeben. Also, wenn sie Cousins traden, dann müssten sie meiner Meinung nach entweder vielleicht Mond eine Chance geben,
Ja,
beziehungsweise.
boah.
Bitte?
Ja,
Oh.
kann man machen, aber das wird wahrscheinlich voll in die Hose gehen.
Ja, okay, ja, sehe ich ja auch so. Oder sie müssten halt
Ja.
einen früh draften. Also, weil alles andere, dann kannst
Ja.
du auch Cousins behalten, weil ich glaube, Cousins ist besser als jede verfügbare Option.
Ja, aber ich meine, also ich glaube, dass weder ein Rookie-Quarterback noch Kellen Mond dir irgendeine Chance gibt, im nächsten Jahr zu gewinnen. Und dann kannst du halt, dann kann man schon sagen, bringt es dann was, Eric Kendricks zu behalten? Bringt es dann was, Anthony Barr zu behalten? Harrison Smith wird nicht jünger. Also das ist ja ein super Top-Heavy-Team und Roster. Die haben ein paar echt Superstars auf ihren Positionen, aber die sind alle Ende 20, Anfang 30. Also viel halt, gerade auf der defensiven Seite. Und dann musst du dich schon irgendwie. Ich finde, dann würde ich eher noch dazu tendieren, zu sagen: Okay, Kirk ist zwar teuer, aber dann müssen wir jetzt irgendwie da durch.
Ja, gut,
Die
dann müssen sie.
45 Millionen einfach nehmen.
Okay, dann müssen sie halt die Arschbacken zusammenkneifen und nochmal hoffen, dass alles
Ja.
fit bleibt und ein neuer Trainer eine neue
Ja.
Idee hat mit dem Roster.
Genau.
Das wäre dann das Einzige. Ja, ich bin
Dann, ja.
gespannt.
Ich auch, ja. Auf jeden Fall. Dann haben wir noch welche, also ich meine John Gruden und Urban Meyer, die kennen wir schon länger, die ganzen Themen, da haben wir auch schon drüber gesprochen und der einzige, der dann noch übrig bleibt, ist Vic Fangio. Ehemaliger Coach jetzt der Broncos und ja, ich muss sagen, ich kenne ja Vic Fangio schon aus seiner Zeit bei den Niners, also wirklich einer der Top-DCs war, so in der NFL oder zumindest als einer der solchen angesehen wurde. Hatte damals natürlich auch eine absurde Defense. Im Nachhinein, wenn man sich anschaut, was die 12er, 13er Defense der Niners für Spieler hatte, irgendwie mit Willis Bowman, Justin Smith, Eldon Smith in seiner absoluten Hochzeit, solide Cornerbacks, Top Safeties und so. Da sah er natürlich auch, war es einfach gut auszusehen. Und ja, bei den Broncos muss man sagen, ich find's ein bisschen unfair, ihm irgendwie so jetzt die ganze Ding anzuhängen, die Schuld, dass es nicht gelaufen ist und dass du in so einer Division nicht gut genug performt hast. Er hat ja selber im Prinzip gesagt, wir haben hier einfach keinen gescheiten Quarterback. Was soll ich machen, Jungs? Und ja, damit hat er, glaube ich, schon irgendwo einen Punkt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch persönlich, dass das ein bisschen unfair ist. Ich sag mal, dass ihm da der ganze Kram da angelastet wird. Und ja, von daher, also der sollte auch noch mal einen Job oder eine Chance bekommen. Ja, der Broncos Job ist auf jeden Fall guter. Ne? Also da
Ja.
die Defense steht auf jeden Fall und
Die Offense auch auf 10 Positionen ungefähr. Oder ein bisschen weniger. O-Line können sie schon ein bisschen was machen, aber solide.
obwohl die O-Line eigentlich auch ganz, ganz okay ist von den Spielern her, wenn die alle fit sind.
Ja, okay.
Ja, aber ja, Quarterback halt, ne? Aaron Rodgers. Ich bin echt
Ja.
gespannt. Also ich bin gespannt, ob da in die Richtung was passiert. Also, oder ob sie überhaupt einen Quarterback auch ein Kirk Cousins wäre ja schon für die echt eine ganz gute Lösung.
Ja, natürlich. Also Kirk ist nur die Frage. Oder haben die sogar relativ viel Cap Space?
Ja, die Broncos müssten eigentlich viel Capspace haben.
Sie haben noch viel, gell?
Ja,
Stimmt.
obwohl die trotz dass sie irgendwie zwei Receiver teuer bezahlt haben und einen dritten auf dem First-Round-Vertrag.
Ja,
Naja.
ja. Ja, also das ist. Das ist wirklich ein spannendes Roster. Aber ja, vielleicht überbewerten wir natürlich auch deren offensive Waffen. Jerry Jeudy.
Ja, die Receiver sind alle soweit, also Sutton und Judy sind soweit okay bis gut, oder sind gut und Patrick ist auch okay, aber also das ist keiner ein Superstar von den dreien.
Ja,
So meiner Meinung nach.
ich bin bei Zumindest, also bei Sutton glaube ich ja schon wirklich, dass er wirklich gut ist. Bei Judy, ja, da bin ich mittlerweile echt raus. Also ich weiß gar nicht. Da kriege ich Chris Olave-Vibes im Moment.
Ja, ich bin auch kein großer Judy-Fan
Ja.
oder sowas, ne? Verstehe mich nicht falsch, aber
Ja, ja.
er ist soweit okay, ne? Also,
Ja.
den kannst du schon mal starten.
Ja, absolut. Das stimmt natürlich. Genau, also das sind so die jetzt offenen Optionen. Für welches Team würdest du dich denn entscheiden, wenn ich dir jetzt eines zum Coachen gebe? Du bekommst nicht Aaron Rodgers als Quarterback bei den Broncos.
Also tatsächlich glaube ich, würde ich mich glaube für die Giants sogar entscheiden.
Oh, die Guacamole.
Wenn
Du hast einfach
ich
so Bock auf Danny Dimes.
genau den rauszuschmeißen. Also ja, wie gesagt, zwei Top 10 Picks. Ich glaube schon, du musst da erstmal jetzt das große Reine machen, in die Wege leiten. Ich weiß nicht, wann du zum Beispiel in Golladay los wirst oder sowas. Oder ja, also du musst da auf jeden Fall aufräumen, gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass irgendwie das Team Potenzial hat und natürlich auch die Stadt attraktiv ist. Und ja, also ich glaube, ich würde die Giants tatsächlich nehmen. Und du?
Interessant, interessant. Hätte ich nicht gedacht. Ja, wen fragst du das? Natürlich würde ich die Bears nehmen. My Boy Justin Fields ist da. Rest interessiert mich nicht. Ich nehme da irgendeinen absoluten Top-OC dazu. Investiere in die O-Line. Scheiß auf die Defense erstmal komplett. Einfach, Jungs, wir haben hier wichtigere Dinge zu tun und in 3 Jahren können wir dann drüber reden, dass wir da vorne angreifen. Aber ich glaube tatsächlich, in der NFL wirst du keinen Erfolg haben langfristig ohne ein gutes Quarterback-Prospect. Und egal, wo ich hinkomme, tue ich mir schwer damit. Außer ich bekomme tatsächlich, das ist das, was bei den Giants wirklich zum Beispiel spannend ist, zu sagen, komm, hier, du hast 2 Jahre Zeit. Du kannst im ersten Jahr kannst du auf den Sack kriegen, wie du willst. Dann schmeißt du da, machst du mal richtiges Housecleaning, gibst alles ab, was du noch zu Cash machen kannst quasi. Und dann holst du dir den Top-Quarterback im 23er Draft. Machst du
Ja.
dann eine solide Rookie-Season und dann ab Sophomore-Season fängst du an, Richtung Playoffs zu gucken. Wenn du die Zeit bekommst, dann ist das echt attraktiv.
Ja.
Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich die Realität anders. Und dann nehme ich lieber die Position, wo zumindest ich eine Chance habe auf einen guten Quarterback.
Ja, gut. Das ist natürlich, bei meinem Resümee hätte ich natürlich mindestens 3 Jahre Zeit. Ne?
Ja.
Ich würde einen Matt Rule-like Vertrag unterschreiben, dass sie
Ja.
mich quasi nicht rausschmeißen können. Oder
Ja.
John Gruden-like, sowas in die Richtung. Und dann kann man
Alter,
machen.
und ganz ehrlich, wenn Joe Judge 2 Jahre bekommen hat, kriegst du 3 auf, aber easy.
So.
Das ist gar kein Problem.
Ja. Genau, wenn
Genau.
der GM dann auch nicht Gentleman heißt, dann kann es vielleicht auch noch ein bisschen besser werden.
Ja, genau. Okay, das waren die offenen Head-Coaching-Positionen in der NFL. Und dann können wir,
Noch
ach,
Werbung
lass uns
machen.
doch, genau, lass uns den Werbeblock noch einlegen. Das ist völlig recht. Es gibt noch eine kleine Werbung. Phil, wenn man uns irgendwie ja unterstützen will, kann man das einerseits finanziell tun, da komme ich später noch drauf. Wie kann man uns denn über etwas Reichweite unterstützen?
Ja, zunächst könnt ihr uns auf jeden Fall mal bei Apple und bei iTunes Reviews geben, dass wir da erstmal ja, da eine gute Bewertung haben, wenn es euch gefällt. Und dann könnt
Und
ihr
bei
uns,
Spotify?
ja, was habe ich gesagt? Bei Apple und
Apple
iTunes?
und iTunes,
Ja,
ja.
siehst du, doppelt. Überall. Und bei Spotify. Und wo auch
Ja.
immer man uns bewerten kann, schreibt uns positive Kritiken. Dann könnt ihr uns bei Twitter folgen, @DynastyFlo, Flo mit PH, dir @49erFlo und mir @Phil8190. Dann könnt ihr auch gerne unserem Discord joinen. Da freuen wir uns. Dann kann man da eben schön über Trades und ähnliches reden. Und da holen wir uns auch immer Anregungen von euch Hörern, wie heute auch, für unsere kleine Awards-Folge. Oder so klein ist sie gar nicht, aber für unsere Award-Folge. Und da konntet ihr wieder fleißig eure Kategorievorschläge machen. Und wenn ihr da auch in Zukunft mal was vorschlagen wollt, könnt ihr das dann auch gerne in Discord tun. Genau, und dann könnt ihr uns auch noch monetär unterstützen, wenn ihr möchtet.
Genau, das geht bei paypal.com/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Lasst einfach eine Spende da, so viel ihr wollt. Und ja, ich habe letztens ausgerechnet irgendwie, ich glaube, jeder unserer aktuellen Supporter muss nur auf ungefähr 1000 Euro pro Monat erhöhen, dann können wir auch aufhören zu arbeiten. Also, wir
Ja.
sind close.
Ja, siehst du, das wäre doch was.
Ja,
Also,
also.
so, dann hört, also, ne, erhöht euren Support. 1000 Euro pro
Ja.
Mann, das sollte ja wohl kein Klacks sein.
Ja, richtig. Und dann können wir auch weiter in unseren Content investieren. Ich weiß nicht mehr. Hier zum Beispiel, Leute, das werdet ihr jetzt, seht euer, oh ja, ich klicke gerade wild in meinem Showsheet herum und ihr hört es nicht, denn ich habe jetzt eine Maus mit so einem Leiseklicker. Und das ist natürlich für das Hörerlebnis dieses Podcasts, glaube ich, 3000 Mal besser als vorher.
Oh, ja. Wenn ihr wollt, dass ich auch in eine leise Klickmaus investiere, dann werdet ihr also Supporter.
Wir können so eine Amazon-Wishlist machen, wie das immer irgendwie so geile Instagram-Girls machen, oder?
Werdet Sugar
Ne?
Daddy von
Ja.
Dynasty Flow.
Wollt ihr ein Foto von Phil mit seiner leisen Klickmaus? Genau. So, das, ich glaube, so müssen wir das in Zukunft den Werbeblock verkaufen. Das ist wirklich nochmal legit. Nein, tatsächlich habe ich die leise Klickmaus nicht mal gekauft. Sie ist aus der Arbeit, weil bei uns Flexbüros eingebaut werden. Und deswegen durfte jeder sein Office-Material mitnehmen. Und jetzt habe ich hier einen geilen Bildschirm und eine leise Klickmaus. Also, es ist nicht mal vom Support. Aber ist egal. Nichtsdestotrotz, die leise Klickmaus bei Phil kommt direkt vom Support.
Also, damit Flo nicht mehr bei seiner Arbeit klauen muss, werdet Support.
Das ist absolut true. Genau, aber so viel zum Werbeblock und wir können dann. Ah ja, übrigens, was ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für das Feedback, dass unsere letzte Folge wohl sehr lustig war und gut ankam. Das war echt, ist sehr cool natürlich auch sowas immer zu hören, dass ihr Spaß dran habt an unseren, ja, Episoden.
Ja, genau, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber, über Feedback. Auch könnt ihr auch gerne im Discord da lassen, aber auch uns privat irgendwo schreiben.
Ja.
Und da freuen wir uns auf jeden Fall auch drüber.
Definitiv. Jetzt aber rüber zu den von dir schon angesprochenen Awards, die wir heute vergeben. Fünf Stück, glaube ich, haben wir so selber irgendwie mal vorab gesagt, das waren die langweiligen, also die offensichtlichen, die Low-Hanging Fruits für diese Saison. Und dann kam eine ganze Menge cooles Zeug aus dem Discord. Und ja, ich würde sagen, da können wir einfach mehr oder weniger durchgehen. Ich habe es ganz klassisch gemacht. Ich habe wirklich genau einen Namen für jede Kategorie. Und vorab haben wir uns darauf geeinigt, dass wir keinem Spieler mehrere Awards geben. Denn ja, wir können auch nicht jeden Award an Cooper Kupp vergeben, der positiv ist. Daher muss er sich mit einem zufrieden geben. Wahrscheinlich von jedem, zumindest einen, könnte ich mir vorstellen. Und ja, das ist auch schon die perfekte Überleitung. Wer ist denn dein Fantasy-MVP, Phil?
Cooper Cup. Überraschung.
Das war der langweiligste Award,
Ja.
den es gab im ganzen Ding, ist bei mir nämlich das gleiche.
Na, siehst du. Ja, Nummer 1 in Wins Above Replacement in Fantasy dieses Jahr. Dazu Rekordzahlen aufgelegt. Ja, auch immer seinen Floor geliefert. Ich glaube, überhaupt zweimal nur unter 20 PPA-Punkte oder so gemacht, wenn ich mich
Krass.
nicht täusche. Genau, also absolut kranke Saison. Also, von daher gab es da für mich nur einen Spieler, der überhaupt in Frage kam.
Über 300 Receiving Yards mehr als die Nummer 2 in der NFL. Und man muss halt sagen, man kann ja immer alles dann, ja, man muss es per Game sehen und so, aber auch, ja, die beste Ability ist die Availability. Und wenn du dann absolutes, bombastisches per Game Scoring mit 100% Availability kombinierst, dann kommst du bei Cooper Kupp raus. Und ich glaube, da gibt es wirklich nichts zu diskutieren. Da gab es keinen Kollegen, der da irgendwie rankam. Es gab keinen Quarterback, der out of the world gescored hat. Kein Running Back kam annähernd an so ein Level ran. Daher Cooper Kupp, well deserved.
Jo.
Und natürlich von dir predicted vor der Saison.
Naja, das wäre der Fantasy-MVP selbst nicht, aber war schon. Ich habe kurz vor der Saison bei Twitter nochmal meine My Guys gepostet auf jeder Position und da war Kupp mein Receiver. Also, ja, doch.
Ja, nice. Einfach nice. Du hättest einen Tweet für jede Position machen sollen, dann müsstest du nicht beim Retweeten für die andere Scheiße schämen.
Naja, alles okay, also mit Lamar Jackson, Najee Harris und Darren Waller ist es glaube ich nichts, wofür man sich schämen muss zumindest.
Nee, definitiv nicht, da kann man nicht sagen, aber natürlich Cooper Kupp. Du hast mich von ihm überzeugt, ich kann es nur immer wieder sagen und das freut mich bis heute.
Na, sehr gut. Ja, dann
unser zweiter Award ist der Surprise of the Year. Oder möchtest du noch mehr zu Cooper Kupp sagen?
Nee, alles okay. Alles super. Alles mach gut, weiter. Ja.
Der Surprise of the Year. Soll ich anfangen?
Ja,
wenn du gerade Cooper Kupp gesehen hast. Dann, das ist für mich Mark Andrews. Habe ich auch auf Twitter schon gesagt, da habe ich mich sauber selber eingesagt vor der Saison, als ich Mark Andrews abgegeben habe für Noah Fant und einen Dritt- und Viertrunden-Pick im Rookie Draft, also für Noah Fant im Prinzip. Ja, ich habe einfach überhaupt nicht erwartet, dass in einer Offense, die allgemein relativ wenig gepasst hat, in der Rashad Bateman hinzuaddiert wurde und auch Tylan Wallace, den wir ja durchaus auch ganz gerne mochten. Es wird schwierig für Andrews, da weiter so ein Punkte-Level zu halten, weil er ja schon immer recht Touchdown-dependent war und er hat sauber über mich drüber gedankt, also und zwar vom Allerfeinsten. Unfassbarer League-Winner dieses Jahr und ja, von dem her mein Surprise of the Year, Mark Andrews.
Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in irgendeinem Startup mal Hockenson über Andrews genommen habe und du mir ganz entsetzt geschrieben hast. Nee, andersrum. Andrews über Hockenson genommen hast und du mir ganz entsetzt geschrieben hast. Man muss fairerweise sagen, es ist da auch ein bisschen der ganzen Spielweise, ich denke, da haben wir schon drüber geredet, der Spielweise geschuldet, dass Andrews jetzt so ausgerastet ist. Also, das war schon beeindruckend.
Klar, ja. Klar. Dass Baltimore eine scheiß Defense hat, dass Baltimore seine Running Backs verliert und so weiter, war alles nicht zu predikten, aber trotzdem. Deswegen qualifiziert er sich ja auch für den Surprise of the Year.
Genau, mein Surprise of the Year ist ein Spieler, bei dem ich in unserem Wide Receiver Ranking erst wesentlich höher hatte als du, nachdem ich aber mit dir dann ein Streitgespräch geführt habe, ihn runtergestuft habe. Und mich bis heute darüber ärgere. Deebo Samuel. Der
well deserved.
Wide Receiver, Running Back, Quarterback, alles der Niners.
Tough Guy, Offensive Weapon.
Ja, genau, Offensive Weapon. Ja, das ist immer die beste Beschreibung. Einfach ein krasses Jahr. Receiving, Rushing, überall geliefert. Und hat also uns, denke ich, absolut überrascht, hier per Game in PPR Wide Receiver 3 geworden und für mich eine riesen Überraschung. Also auch, wo ich ihn zuerst gerankt hatte im Wide Receiver Ranking, also das hat er auch weit übertroffen und ich glaube, das hat in diesem Maße, also dass Deebo Samuel ein Top 10 Receiver sein würde, das hat in diesem Maße niemand erwartet.
Absolut, absolut. Also klar, dass ich ihn hier auch nicht stehen habe, liegt natürlich daran, dass ich ihn vielleicht in einer anderen Kategorie noch nominieren wollte. Deebo war auch hier definitiv einer der Kandidaten, an die man natürlich sofort denkt. Glaubst du übrigens, dass Aaron Donald Deebo Samuel mittlerweile kennt?
Würde ich sagen. Wieso hat er das gesagt, dass er ihn nicht kennt, oder?
Ich glaube, das war vor dem zweiten Spiel in 2019, als Deebo quasi Rookie war, ist Aaron Donald nach Deebo Samuel gefragt worden.
Okay.
Und dann hat der nur gesagt, Hu? obwohl er ja wirklich eine gute Rookie-Saison gespielt hat und gerade einen guten Stretch hatte. Und Sean McVay ist, und ich glaube, Aaron Donald ist Hat er auf jeden Fall noch nie gegen Deebo Samuel gewonnen, wenn sie auf dem Feld standen.
Na gut.
Das ist relativ lustig auf jeden Fall. Und er ist wieder drüber gelaufen über die Jungs. Ja, das ist schon sehr schön.
Solche Stories enden ja häufig nicht so ganz gut, wenn man sich zu überheblich
ja,
verhält.
absolut. Es ist sein Eigentor gewesen. Genau, deswegen. Vielleicht auch bei Aaron Donald der Surprise of the Year, Deebo Samuel. Wer ist denn dein Riser of the Year?
Mein Riser hattest du gerade. Mark Andrews ist mein Riser of the Year. Genau.
Ja.
Haben wir gerade schon viel zu gesagt. Ne? Aber wurde im letzten Jahr, ich habe nochmal so ein bisschen nachgeguckt, ein bisschen recherchiert, wurde ungefähr, ging der immer so, also immer Tight End Premium vorausgesetzt, ging irgendwo in Runde 7, was ich gesehen habe, so. Und ja, jetzt ging er, oder wird er wahrscheinlich irgendwo, keine Ahnung, Runde 4 oder sowas gehen? Würde ich jetzt mal vermuten.
Oder?
Ja, ich weiß nicht.
Wie viele Titans gehen vor ihm? Pitts und das war's, oder?
Schauen wir mal. Also, so alles zwischen 1 und 4 würde mich nicht wundern.
Bei ihm. Ja.
Genau.
Kann ich nur komplett zustimmen, natürlich. Mein Riser ist T. Higgins. Ich war bei T. Higgins ja nie niedrig, sage ich mal, aber er war so zwischen 15 und 20, glaube ich, vor dem Jahr für mich, war er vor dem ganzen Jahr auch ein Buy, weil er durch die Jamar Chase-Thematik ein bisschen gefallen ist. Im Endeffekt haben wir Jamar Chase, also ich glaube ich mit Justin Jefferson ganz klar die Nummer 1 und 2 so in Dynasty-Rankings bei Wide Receivern, einfach ein Stückchen über dem Rest. Und ich finde, dass T. Higgins direkt in das nächste Tier einfach reingehört. Wir haben schon oft drüber gesprochen, warum soll CeeDee Lamb da oben sein, oder das sage ich, und ich finde, T. Higgins gehört einfach, wenn wir über diese Klasse sprechen, als klare Nummer 2 hinter Justin Jefferson gerankt, also die 2020er Klasse war das ja. Er ist überragend, er hat die gleichen Air Yards und Market und Target Share Zahlen wie Jamar Chase, ist sicher after catch nicht so explosiv, deswegen glaube ich auch nicht, dass er an Chase Production rankommen kann, aber trotzdem ist er für mich ganz nah dran an dieser Top-5-Riege in Dynasty Wide Receivern und selbst wenn er overall, sage ich mal in Anführungsstrichen, nur 10 Plätze gut gemacht hat, wenn man 10 Plätze in diesen High-Value-Positionen gut macht, dann ist das eine Menge wert und deswegen T. Higgins für mich der Riser of the Year.
Ja, also finde ich fair.
Dann haben wir den Faller of the Year. Also wer hat uns stark enttäuscht? Und
ja.
Soll ich anfangen?
Fang du
nachdem
an.
Nachdem du den letzten eröffnet hast.
Komm, wir machen immer abwechselnd.
Machen wir immer abwechselnd. Dann sage ich, das ist ein Running Back, bei dem ich relativ hoch war vor der Saison. Das ging relativ schlecht los. Gab zwar ein kleines Zwischenhoch, so was Yards angeht, aber es ist der Mann, der es schafft, Yards ohne Ende zu laufen, aber er schafft keine Touchdowns. Er ist absolut allergisch gegen die Endzone. Es ist Miles Sanders von den Philadelphia Eagles. Ich war wirklich relativ hoch bei ihm. Ich glaube, ich habe ihn auch in Redraft mal an 4-1 oder so gedraftet. Also da so an dem Turn. Hat leider gar nicht funktioniert und ich habe große Bedenken, was Miles Sanders angeht. So in Zukunft bleibt er überhaupt der Running Back da in Philly und so. Also da sieht es echt schlecht aus und daher im Vergleich dazu, wo ich ihn vorher hatte, ist es ganz schön nach unten gegangen, Miles Sanders. Leider, leider, obwohl ich ihn sehr mag, Gewinner quasi in dieser Kategorie.
Ja, kann man auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe DeAndre Hopkins als Faller.
Oh ja.
Weil der natürlich richtig an Dynasty Value eingebüßt hat. Einfach, er hat jetzt ein gewisses Alter erreicht, Target Share ist runtergegangen, Injury dazu, lediglich seine Touchdowns haben ihn irgendwie über Wasser geholfen, gehalten, was die Fantasy Production anging. Und ich bin froh, wenn ich keine DeAndre Hopkins Shares mehr habe, beziehungsweise ich habe keine mehr, deswegen bin ich froh.
Ja.
So, und für mich deshalb der Faller.
Ja. Kann jemand sein, den man durchaus vielleicht wird er auch irgendwann ein Buy über die Offseason hinweg. Aber ich glaube irgendwie, dass der Name-Value noch zu hoch ist.
Ja, das ist bei ihm ja eben das Ding.
Das ist, ist definitiv ein guter Mann für diese Kategorie, leider. Dynasty Rookie of the Year. So, mit wem überraschst du uns jetzt hier?
Du glaubst doch nicht, dass es hier eine Überraschung geben wird. Nicht wirklich. Najee! Ja,
Dem
na.
er dir noch den Titel gewonnen hat, war das sowieso keine Frage mehr.
Nee. Also, Najee Harris hier, für mich, ja, als Rookie der Nummer 3 Running Back in PPR zu werden, insgesamt. Und dann, ja. Per Game war er der achtbeste Running Back insgesamt. Also ja, schon auf jeden Fall eindrucksvoll und das in so einer Offense spricht, denke ich, auch Bände. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur mal die Touchdown-Zahlen vergleicht mit einem JT, der irgendwie die doppelte Anzahl an Touchdowns gemacht hat, aber nur irgendwo drei oder ja, eine 4 Punkte besser pro Spiel war, das ist ja dann
Ja, das ist das.
ja erwähnenswert und ich kann auch nicht verstehen, also was das Problem einiger Leute ist. Natürlich kann ich verstehen, dass er jetzt nicht der wie der dynamischste Runner aussieht, beziehungsweise ich glaube, es ist einfach in dieser Offense auch schwierig. Manchmal diese unkreativen Run Calls hinter dieser doch manchmal unterlegenen Offensive Line. Also da würden, glaube ich, die meisten Running Backs jetzt nicht gerade prickelnd aussehen. Und dementsprechend finde ich, gerade was das Receiving angeht, ist er mittlerweile schon einer der besseren Backs auf jeden Fall der Liga. Und dementsprechend hier auf jeden Fall mein Rookie of the Year. Es kam auch noch jemand anders in Frage, aber den würde ich dir jetzt mal wahrscheinlich dir überlassen.
Ja, den decke ich ab. Mach dir da keine Sorge. I got your back. Jamar Chase muss natürlich hier, finde ich, schon einen Award abstauben. Und ich muss, ja, ist halt ein Spieler, der wäre auch in anderen, ja, hier Kategorien noch durchaus eine Möglichkeit gewesen. Absolut, ja, ein Traum einfach. Der war so explosiv, wie er da gegen die Chiefs den Touchdown macht, als er quasi drei Mann gegenübersteht, macht dann Haken und läuft einfach allen so davon. Es ist immer noch unfassbar lustig, dass Leute ihn nicht als Nummer 1 Wide Receiver in der Klasse hatten. Ich pack das einfach nicht. Das war der wirklich einfachste Call aller Zeiten, dass er halt über die Quarterbacks und Running Backs, also Najee muss man sagen, das ist auf dem gleichen Niveau beeindruckend, dass er über dem Rest noch performt. Auch in Superflex Ligen, glaube ich, im Nachhinein würde ich ihn wahrscheinlich über jedem Quarterback nehmen, jetzt. Und die Sicherheit hätte man damals auch also gut anführen können als Ding. Das Talent ist absurd und ich freue mich riesig einfach für ihn und ich freue mich für die Bengals. Da habt ihr verdammt viel Spaß über die nächsten Jahre mit ihm.
Ja, wo nimmst du ihn in Startups im Moment, so ganz grob, Superflex?
Ich würde sagen, ja, 2, 2, 3 vielleicht da so ab dem Punkt, so ich denk Top 15 da so an der Ecke, falls ich ihn dann noch bekomme, natürlich, ist halt so die Frage.
Turn, erste, zweite Runde, Harris und Chase, das wäre was.
Ja, auf jeden Fall. Also da hast du Production für die nächsten 2, 3 Jahre ohne Value zu verlieren, das stimmt.
Glaubst du, dass Jamar Chase sich nach Woche 16 ungefähr bei Twitter durchgelesen hat, diese ganzen Kommentare der ganzen Jalen Waddle-Truther, und hat sich dann gedacht, okay, jetzt lege ich mal 255 und 3 auf?
Maybe, maybe. Also man kann es nicht ausschließen zumindest. Ja, also wie man sagen kann, dass das Waddle da auch nur close wäre, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
Aber
Das ist aber
Waddle hat
gut.
doch den Reception-Rekord von Anquan Boldin
Wow.
gebrochen.
Super.
Ja,
Das ist echt super.
also um es mal zu sagen, also das, was Waddle spielt, ich halte Waddle auch für talentiert, aber ich sag mal, wir haben, glaube ich, ganz gut bei Amon-Ra St. Brown gesehen, dass das halt volume-dependent auch ist, ne? Was er da, also
Ja.
Reception sind halt auch eine Volumes da, logischerweise. Ja, genau.
Ja, Das kann man einfach nicht vergleichen. Also steckt Ja'Marr Chase nach Miami, gib ihm die Rolle und der spielt es nicht schlechter. Bin ich absolut überzeugt. Es gibt nichts, was Waddle besser kann als Chase, außer 0,1 Sekunden schneller zu laufen bei einem in der 40 vielleicht. Nicht mal 0,1, bisschen weniger. Aber ja, Chase ist einfach ein Biest. Dann kommen wir zum ersten Hörer-Award, den wir ja, vergeben. Und der kam von Mr. Krabs. Es ist der Hol das Popcorn raus, jetzt spielt Punkt, Punkt, Punkt Award. Welchen Spieler setzt du denn da ein in deinen Award?
Also, ja, hier kann man auf jeden Fall viele anführen und es fiel mir auch nicht so leid, aber ich habe mich für Alvin Kamara entschieden. Einer meiner ja, Lieblingsspieler auf jeden Fall und dem schaue ich schon auch gerne zu, weil ich finde, der kombiniert eben dieses Receiving Game und Rushing. Also ist ja auch ein sehr effizienter Rusher, finde ich, und auch. Da hat er so eine Kombination aus schon Power Runner, aber eben auch Finesse Runner. Also der hat so von beidem was und das sehe ich schon gerne. Erinnert mich manchmal, natürlich, ne, in Nuancen auch an Marshawn Lynch, den ich halt früher sehr, sehr mochte. Dementsprechend
Ja.
habe ich mich hier für Alvin Kamara entschieden.
Ja, bei mir ist es der Hol das Popcorn raus, jetzt spielt Deebo Samuel Award. Dafür habe ich mir aufgehoben, den Mann. Wenn du schon sagst, da kombiniert jemand Rushing und Receiving, dann passt das auch sehr gut. Quasi bester Running Back der NFL und gleichzeitig auch noch ein Top Receiver. Es macht einfach Spaß, Deebo Samuel zuzuschauen, wie er irgendwie um die Ecke läuft oder ja, off-Tackle in diesem Scheme. Ein perfektes Match hier und es macht einfach unglaublich Spaß. Die Physis von ihm, er liebt es einfach über Leute drüber zu laufen, das gefällt mir auch gut. Muss auch sagen, bei allem, wie ich selber habe ja auch schon viel an Kyle Shanahan rumgemäkelt und weil ich viele Sachen einfach nicht verstehen kann, die er teilweise macht oder dass er hier mit Jimmy ging in dem Jahr und weiß ich nicht, sein teilweise auch einfach so wenig aggressiv spielt, aber was er sich da für ein Team offensiv aufgebaut hat, das alles, wo alles einfach zusammenpasst und wenn alle fit sind, dem kann jeder Yards nach dem Catch holen, alle sind physisch, alle passen perfekt in dieses Run-Heavy-Scheme rein. Es macht schon wirklich Spaß und Deebo da so als ja, Allzweckwaffe zu sehen, ist quasi so die Kirsche auf der Sahne.
Ja.
Daher, Next Award ist der Outer Nowhere Award, also ein Spieler, der aus dem Nichts aufgetaucht ist. Und das war für mich gar nicht so leicht, ehrlich gesagt, das zu sagen. Wer kam schon aus dem Nichts? Irgendwie haben wir, weil wir auch gefühlt über jeden Spieler der Liga schon mal gesprochen haben bei uns. Und deswegen schwierig. Aber ich habe mich dann für Amon-Ra St. Brown entschieden, weil er halt auch in dem ja, wichtigsten Stretch von Fantasy Football plötzlich Spiele gewonnen hat. Und zwar eins nach dem anderen für seine Manager. Und ja, er hat die erste Saisonhälfte nicht besonders viel gezeigt, also wo man irgendwie hätte denken können, wow, absoluter Stud. Und plötzlich ja, fallen Swift und Hockenson unter anderem auch aus, klar, aber er hat die Chance mehr als nur genutzt und hat ja, die NFL irgendwie ganz schön zerstört, so in seiner Rolle. Echt stark und daher finde ich verdienter Gewinner des Outer Nowhere Awards.
Ja, ich habe mich hier mal wieder für Niners-Spieler entschieden. Ganz schön Niners-lastig bei mir hier heute. Ich bin noch traumatisiert vom Wochenende offensichtlich. Naja, ich muss ein bisschen Buße tun. Genau. Also ich habe mich hier für Elijah Mitchell entschieden. Ich meine, du hast es gesagt im Draft, ne, dass man sich Elijah Mitchell holen soll. Und ja. Dann war er da auf einmal. Ich habe nicht mit ihm gerechnet. Hatte Trey Sermon eigentlich vor der Nase einen Running Back, der drei Runden vor ihm gedraftet wurde. Man hatte Mostert noch auf dem Schirm. Jeff Wilson kam irgendwann zurück. Und er wurde ja letztlich nur von Injuries ausgebremst. Aber wenn er fit war, war er auch der Starter. Und dementsprechend, also war das für mich der Spieler out of nowhere, mit dem ich nicht gerechnet habe, auf jeden Fall.
Es zeigt uns wieder mal, wir nehmen einfach Shots auf auf Running Backs, die spät gedraftet werden vom kleinen College, die einfach nur gute athletische Werte haben. Das sind die einfachen Low-Hanging Fruits in Fantasy, was man mit unseren Late-Round-Picks machen kann.
Ja.
Der nächste Award, der kommt jetzt von Giscard. Das ist der Robert Tonyan Award. Welcher Tight End kam dieses Jahr aus dem Nichts und hat dann geliefert?
Du hattest gerade angefangen, ne?
Ja.
Ja. Dann habe ich mich entschieden für Dalton Schultz. Ich denke, die offensichtliche Wahl. Ich hatte tatsächlich noch jemanden auf dem Zettel, aber Dalton Schultz natürlich, PPR Tight End 3 und über 100 Targets, 8 Touchdowns, über 200 PPR-Punkte. Was soll man da sagen, ne? Schultz hatte keiner auf dem Zettel. Ja. Jeder dachte, eben die Dallas Offense läuft hauptsächlich über die drei Receiver. Aber dadurch, dass da immer wieder Ausfälle kamen oder Gallup eigentlich fast das ganze Jahr verpasst hat, Cooper ein paar Spiele verpasst hat, war eben die Schultz-Rolle immer groß. Und der hat einfach überzeugt dann auch.
Ja, definitiv. Kann dir da eigentlich nur zustimmen, wäre auch mein Kandidat gewesen. Aber dann spreche ich jetzt mal über einen anderen, den ich jetzt hier nennen möchte. Dann sage ich mal Dawson Knox. Tight End bei den Bills, finde ich, war jetzt nicht ganz so low, gerankt wie Dalton Schultz vor der Saison. Aber ja, hat ein gutes athletisches Profil gehabt und so weiter. Aber er hat sich wirklich dieses Jahr besser durchgesetzt, hat einen höheren, ja, eine größere Rolle in der Buffalo Offense gehabt und ist auch jemand, den ich, nachdem er jetzt ein bisschen abgekühlt ist, finde ich, so die letzten Wochen, oder zumindest im Finale hat er, glaube ich, einen Donut sogar hingelegt, also in der Finalwoche für Fantasy. Und das könnte bei vielen einfach im Hinterkopf schon wieder so die Alarmglocken läuten lassen. Das ist jemand, den ich gerne über die Offseason auch auf dem Zettel habe und schaue, wo ich mir den gerade in Titan Premium relativ günstig meiner Meinung nach noch holen kann. Dann kommen wir zum Award von Pantonius, der Waiver Pickup of the Year. Und ja, über den Spieler haben wir heute schon mal gesprochen, oder du hast ihn erwähnt. Running Back der Seattle Seahawks, Rashad Penny. Denke ich, qualifiziert sich hier wirklich für diesen Award. Hat niemand mehr einen Pfifferling drauf gegeben, dass der noch irgendwann irgendwie relevant wird für Fantasy. Und dann hat man ihn endlich gedroppt quasi, nachdem man ihn 4 Jahre lang gehalten hat, gefühlt. Oder ich weiß nicht, ob es sind 3 Jahre, ich glaube ich jetzt in seinem 4. Jahr wahrscheinlich bei den Seahawks. Ja. Und naja, plötzlich kommt dann, was kommen musste, Chris Carson ist verletzt. Auf einmal ist Rashad Penny fit und er legt irgendwie in 4 Spielen 370 Yard-Games auf.
Ja.
Geil, geile Story, freut mich für den Jungen und deswegen mein Waiver-Wire-Pickup of the Year.
Ja, kann ich dir beipflichten, auch mein Kandidat hier. Und der hat Ligen gewonnen, kann man, denke ich, zweifelsohne festhalten. Ne? Mit 5 Touchdowns auch über die letzten 4 Fantasy-relevanten Partien. Schon ganz ordentlich abgeliefert dann auch.
Absolut. Der nächste Award kommt von Ivan Sorensen. Weiß ich gar nicht, wie man den Kollegen hier ausspricht, ehrlich gesagt. Sorensen, glaube ich nicht. Daher machen wir es mit Sorensen. Ist der Comeback-Player der Saison. Und das definiert er damit, dass er an sich einfach schon fast gedroppt oder vielleicht gedroppt wurde bei manchen, von manchen Rostern, oder es ist halt ein hinterer Bankplatz und am Ende hat er sich als Starter durchgesetzt. Wen hast du da auf dem Zettel?
Ja, also mein Spieler war jetzt, gedroppt war er auf jeden Fall noch nicht, aber auf jeden Fall nach der Saison hat man gedacht, okay, Bankplatz auf jeden Fall. Und dementsprechend habe ich mich für James Conner entschieden. Mhm. Wurde als zweiter Running Back bei den Cardinals gedraftet. Und viele dachten auch, dass er halt körperlich dann wäre. Aber der hat wohl eindrucksvoll gezeigt, dass er noch ein bisschen was im Tank hat. Und ich denke, der wird sich bei den Cardinals auch seinen Vertrag verdient oder seine Vertragsverlängerung verdient haben und auch da nächstes Jahr der Starter sein, würde ich jetzt mal vermuten. Ne? PPR Running Back 5 geworden dann sogar. Also da sieht man mal, was für ein schwaches Running Back Jahr es war wieder. Ja. Aber Connor war ja schon mal Elite für Fantasy und war es dieses Jahr wieder, hat auch einige Ligen gewonnen, denke ich mal, oder viele dahin getragen. Dementsprechend hier für mich der Comeback-Player der Saison.
Starker Call, finde ich echt super. Da hatte ich kurz an Elijah Mitchell gedacht. Ich fand aber, also einfach nur, weil er halt sehr, sehr niedrig bewertet war vor der Saison. Aber an sich möchte ich auch den Comeback-Player, ist ja eigentlich jemand, mit dem man schon mal abgeschrieben hatte, der auch ein bisschen eine NFL-Historie hat. Und da habe ich mich für Zach Ertz entschieden.
Ja.
Du hast die Zach Ertz, Trommel immer irgendwie hier drin gehabt. Du hast immer wieder gesagt, Zach Ertz kann wieder relevant werden. Der muss nur weg aus Philly. Das ist passiert und er war am Ende bei den Cardinals auch sehr relevant. Hat auch, glaube ich, hier gerade in vielen Teams, wo Tight End schwierig war, da wird er einigen aus der Patsche geholfen haben. Und sehr respektabel, was er auf einmal wieder in Arizona gezeigt hat. Daher für mich der Comeback-Player der Saison.
Ja, stark. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt hier. Aber echt guter.
Ja, weil du hast ja immer an ihn geglaubt. Warum
so? Ja.
Da ist ja
so.
Kein Comeback. Dann der nächste Award kommt von Tinosaurier. Die Sternschnuppe der Saison. Ein Spieler, der diese Saison aufgeleuchtet ist, dem ihr das aber keine weitere Saison zutraut. Als Awardname auch One-Hit-Wonder möglich, ja. Der One-Hit-Wonder Award, ich finde Sternschnuppe der Saison fast besser. Wen möchtest du da nominieren? Oder bin ich? Ah, ich bin dran. Sorry,
ja.
Sorry. Es ist Cordarrelle Patterson für mich, der ja, Running Back Receiver Hybrid der Falcons. Man sieht einfach, stell athletische Spieler, die nicht unbedingt die Skills haben fürs Route Running in der NFL. Einfach ins Backfield, gib ihnen den Ball in die Hand und schau, was passiert. Da kommt das Beste raus. Hat die Physis dafür, hat echt richtig abgeliefert dieses Jahr und das in einer Offense, die wirklich dysfunktional war. Das heißt, das hätte auch noch besser laufen können für ihn. Aber wirklich stark, dass Arthur Smith hier ihm die Rolle gegeben hat, die er an sich braucht. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht, auch ihm zuzusehen.
Ja.
Auch wenn ich jetzt nicht mehr dran glaube, dass das wiederholbar ist, ehrlicherweise.
Nee. Also man hat es auch gegen Ende der Saison dann gesehen, ne? Dann sind die Räder auch so ein bisschen abgefallen. Und tatsächlich, ich habe fest daran geglaubt, dass der bei mir auch einen Award gewinnt, aber hat sie letztlich nicht reingeschafft. So viel sei schon verraten. Ich habe mich hier für Hunter Renfrow entschieden. Natürlich. Brutale Saison abgeliefert, Wide Receiver 1, ne, also, aber ich glaube einfach, dass das den Umständen geschuldet war. Also, die zwei Saisons davor hatte er jeweils um die 130 Fantasy-Punkte und was dann ihn so wirklich zum hinteren Ende der Bank schon gebracht hat, oder ich glaube, das lag auch auf vielen Waiver-Wires tatsächlich auch rum. Und ich glaube einfach nicht, dass diese Saison so wiederholbar ist, weil die Raiders einfach nächstes Jahr nicht nur Zay Jones und Bryan Edwards darum rennen haben werden, sondern die müssen was auf Receiver machen. Alles andere wäre auf jeden Fall ein Schock. Und dementsprechend glaube ich dann auch, dass Renfrows Zahlen sich wieder normalisieren werden und er dann vielleicht so ein Wide Receiver 3 bis 4 oder sowas sein wird. So in die Richtung.
Ja. Guter Call auf jeden Fall. Vielleicht habe ich ihn nochmal drin, in unserer heutigen Show. Mal sehen. Der nächste Award, den es zu verleihen gilt, kommt auch nochmal von Tinosaurier, der Talfahrer der Saison. Also ein Spieler, der nicht gut performt hat. Von dem ihr das aber in Folgejahren noch erwartet.
Also, ich bin dran. Ich habe hier zwischen vier Leuten geschwankt. Ich habe mir die auch alle aufgeschrieben, aber ich entscheide mich jetzt für DK Metcalf einfach. Der außerhalb der Wide Receiver 1 Range abgeschlossen hat. Und ich glaube, das werden wir so auch nicht nochmal erleben. War einfach der ganzen dysfunktionalen Offense und eben der Quarterback-Verletzung geschuldet, dass das nicht mehr war. Und dementsprechend war das eine eher mittelmäßige Saison von Metcalf. Und da glaube ich, das wird besser in den nächsten Jahren.
Ich muss gerade mal schauen, wo mein Kollege hier eigentlich abgeschlossen hat. Ja, das sind nochmal vier Positionen hinter DK Metcalf in PPR-Scoring, im Wide-Receiver-Ranking. Auch ein absoluter Superstar meiner Meinung nach, der Ja, ein Top 5 Receiver Talent ist in dieser Liga, aber auch unter den Umständen in seinem Team leidet. Es ist AJ Brown. Ich komme nicht drum rum, ihn immer wieder irgendwie in Ligen einzukaufen, wenn sich die Chance ergibt. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch selber nicht so genau, was ich eigentlich die nächsten Jahre erwarten kann, weil sich wahrscheinlich nicht viel an 30 Pass-Attempts pro Game ändern wird. Und dann hast du halt Probleme, Fantasy-Punkte zu produzieren, wenn andere Receiver in Offenses spielen, die knapp 40 Mal den Ball passen. Ja, das tut AJ Brown weh. Das tut auch mir dementsprechend weh und ich finde es schade, aber trotzdem, es kann nicht so weitergehen wie bisher. Es muss mehr AJ Brown-Punkte geben. Dafür ist der Mann einfach zu gut. Daher, in der Hoffnung auf Besserung, gebe ich ihm den Talfahrer der Saison.
Alles klar.
Dann haben wir einen Coach Award quasi. Zuerst. Wer ist der Most Fantasy-Friendly Coach of the Year für dich?
Ich habe hier auch wieder mir mehrere aufgeschrieben, aber ich würde mich einfach mal für Mike Tomlin entscheiden, weil ja, bei den Steelers eigentlich recht klar ist, der Running Back bekommt, wenn er gut ist, alle Touches. Du hast niemanden, der da irgendwie groß Touches klaut. Und auch in der Offense, also bei den Receivern, du weißt recht klar, Diontae Johnson jetzt und mit Ben zumindest ist der Receiver, der das Volume sieht. Und die anderen kannst du im Moment mit Ben nicht starten. Also, du weißt recht klar, woran du bist. Und dementsprechend habe ich hier Mike Tomlin. Und wen hast du?
Fair, guter Call. Ich habe mich für Bruce Arians entschieden. Tatsächlich. Ich finde, ja, ich respektiere einfach nur, dass die teilweise über Gegner drüber gewalzt sind und trotzdem den Ball weiter geworfen haben. Die haben Fantasy-Punkte produziert. Man konnte irgendwie, finde ich, jede Woche seine Bucks-Starter ruhigen Gewissens ins Line-Up stellen. Tom Brady war absolut, egal gegen wen, immer überragend. Und
Außer gegen die
dann hast du
Saints.
Evans. Außer gegen die Saints, okay, ja, fair, absolut fair. Da war es übel, ansonsten hat es funktioniert. Und er hat auch die Running Back Position gelöst bekommen. Gib einfach Lenny den Ball, der dominiert das Backfield, der kann den Ball am besten fangen sogar. Unser Highschool Wide Receiver Leonard Fournette hat gezeigt, was in ihm steckt. Und ja, deswegen Bruce Arians.
Okay, spannend,
Jetzt
ja.
vergeben wir den Award auch noch in die andere Richtung, den Most Annoying Coach of the Year. Und ich habe es mit meiner AJ Brown-Nominierung für den Talfahrer der Saison schon angekündigt. Mike Vrabel holt sich diesen Titel für mich. Er hat selbst, als sich Derrick Henry verletzt hat, leider nicht an Jeremy McNichols viele Touches gegeben. Klar, ich habe jetzt nicht erwartet, dass er ihn 25 Mal in die Mauer laufen lässt, aber ich hatte schon gehofft, dass er ihn auf etwas kreativere Weisen einsetzt und auf die Explosivität setzt, die derjenige hat. Aber er hat sich dafür entschieden, alles an Dante Foreman zu geben. Ja, was eine weitere Enttäuschung für mich persönlich war. Daher mein ganz persönlicher Most Annoying Coach of the Year, Mike Vrabel. Obwohl ich ihn, sag ich mal, als Real Football Fan durchaus zu schätzen weiß.
Ich habe jetzt zwei Kandidaten und da kann ich mich auch nicht entscheiden, deshalb muss ich beide machen.
Ja.
Weil da könnte ich jetzt auch richtig mich in Rage reden, aber wir machen das jetzt hier mal noch ganz, ja, ich sag mal, jugendfrei. Also Nummer eins ist Nick Sirianni von den Eagles. Also in Real Football natürlich auch ein echt solider Coach, aber du kannst dich auf nichts verlassen. Also
Ja.
dann läuft Jordan Howard, dann kriegt Kenneth Gainwell die Goal-Line, dann kriegt Miles Sanders die langen Runs, dann kriegt Jalen Hurts den Goal-Line-Rush und also
Boston Scott wird mal
Boston
reingemixt.
Scott spielt in der Finalwoche und macht 25 Punkte. Also wirklich, du kannst dich auf nichts verlassen. Die Receiver sowieso mal so, mal hopp, mal top. Und ja, also komplette Katastrophe für Fantasy. Einzig Dallas Goedert war einigermaßen okay, aber
Ja.
ansonsten wirklich eine Vollkatastrophe für Fantasy. Und ja, deshalb der erste Nick Sirianni. Der zweite, du hast fucking Ja'Marr Chase und fucking T. Higgins und wirfst den Ball mit Joe Burrow als Quarterback 25 Mal. Ist das dein Scheiß Ernst, Zach Taylor? Also, diese Frage habe ich mir öfter. Gegen Ende der Saison wird es dann ja besser, aber am
Ja.
Anfang der Saison hat man sich wirklich gefragt, ne? Also, Zack Taylor, wer hat dir ins Gehirn geschissen? Und ja, das war wirklich ja, das andere Extrem zur letzten Saison. Und ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass er zumindest irgendwo, was Pass Attempts angeht, dann im Mittelfeld landen wird in der nächsten Saison durchgehend. Und
Wetter,
dann,
bin ich sehr sicher.
ich hoffe es mal, weil alles andere wäre halt irgendwie eine Vollkatastrophe. Und dementsprechend Zach Taylor hier auch auf jeden Fall geteilten Award mit
Ja,
Nick Sirianni.
gute Calls, sehr gute Calls. Ich meine, dass wir Jungs wie Urban Meyer, Matt Nagy
Ja.
und Joe Judge, ich finde, die gehören auch einfach durch Nichtbeachtung gewürdigt.
Ja, und ich sag mal, ja,
Die sind
genau.
einfach zu schlecht, um sich darüber
Genau.
aufzuregen. Das ist wirklich
Du
so
weißt ja,
erbärmlich.
bei denen weißt du ja, dass die
Ja.
scheiße sind und auch keine Alternative, ich sag mal, die vielleicht auch nicht anders spielen lassen können,
Ja.
ne, und auch nicht wollen. Und dann, ich sag mal, wenn du die Spieler einfach gleich benchen kannst, dann ist es ja auch nicht so
Das ist schon, ja.
annoying.
Das ist völlig richtig. Weil es natürlich schon zum Teil mit Justin Fields im Team schwierig zu ertragen war. Aber ja, whatever. Wir haben, glaube ich, so auch gute Kandidaten gefunden. Jetzt kommt der nächste Award, der Old But Gold Award für die Best Veterans über 30 Jahre von Barista Renault, erschaffen. Und wen hast du denn da?
Ich habe zwei, du darfst anfangen, du darfst ausholen und ich nehme den anderen.
Aber ich habe doch beim Annoying Coach schon angefangen, daher bist du an sich dran.
Ja, okay. Also, dann entscheide ich mich für Travis Kelce, weil ich glaube, weil du den anderen hast.
Ja. Okay.
Ja, Travis Kelce, ich habe viele schon über irgendwie Age Cliff oder sowas reden hören, aber ganz ehrlich, Travis Kelce hatte seine drittbeste Performance aus den letzten 6 Jahren. Diese Performance hätte auch sehr oft zum Tight End 1 gereicht, dass natürlich Andrews jetzt in diesem Jahr derartig abliefert, schon krass auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Kelce war trotzdem gut. Natürlich in Redraft kann ich die Enttäuschung auch verstehen teilweise, aber in Dynasty, worum es hier ja auch zu großen Teilen eigentlich geht, hat er dir trotzdem eigentlich immer einen soliden Floor auf Tight End geliefert und das ist schon eine Menge wert. Deshalb Kelce.
Völlig fair, völlig fair. Mein Old But Gold Award geht an Tom Brady. Ich hatte ihn gerade schon erwähnt. Absolut insane, was er dieses Jahr gemacht hat. Und ja, da kann man gar nichts mehr sagen. Ich dachte mir, was für Jungs, also bei Running Backs über 30 habe ich gar nicht geguckt, ob es da überhaupt welche gibt.
Ja,
Also,
Cordarrelle Patterson wäre eine Option gewesen, wenn
ja,
du ihn als
okay,
Running Back
das
siehst.
stimmt. Ja, das
Ansonsten.
wäre durchaus eine Option gewesen. Und ansonsten fand ich fast, Tight Ends gehen ein bisschen länger. Quarterbacks unter 40 hätte ich gar nicht gelten lassen. Die sind noch gar nicht alt. Tom Brady verschiebt die Gesetze. Ja, absolut insane. Und ja, mein Backup-Plan hier war Hunter Renfrow. Gefühlt ist der nämlich über 30.
Ja, er ist auf jeden Fall der gesichtsälteste Receiver. Stimmt, ey. Ja, gut, okay.
Ja, genau. Also, ja,
Ja, Brady wäre auch
das
meine
war.
2 gewesen, tatsächlich hier, also, ja.
Ja, völlig fair. Ich glaube, das waren so die auch. Also, ich sage mal, Kelce und Brady sind hier auch ganz obvious Kandidaten vor der Saison. Oder jetzt, weiß ich nicht, hätte man hier vielleicht Adam Thielen noch erwarten können. Aber da hat dann auch die Verletzung uns einen Streich gespielt. Und in dem Alter eben ohne Verletzung durchzukommen durch so ein Jahr, das ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, Gronk, wenn er eine ganze Saison gespielt hätte, wäre vielleicht noch ein
Ja,
Kandidat gewesen, aber sonst ja.
definitiv. Ja. Dann kommen wir zu einem weiteren Award von Pantonius, der Failed MVP Award. Hat die ganze Saison abgeliefert und dann im entscheidenden Spiel, beziehungsweise in den Playoffs, richtig Season Low performt. Welcher Mann? Ah, hier muss ich anfangen. Ja, es war Tyreek Hill. Schmerzhaft. Viele Shares, ich habe nicht so viele Shares gehabt, aber ja, schmerzhaft bemerkt in den Fantasy Playoffs, wenn er einfach richtig, ja, low performed hat im Halbfinale, war er komplett inakzeptabel mit, glaube ich, also weiß ich nicht, 2 Half-PPR-Points oder so, oder dass es dann 3 PPR-Points gewesen sein und danach waren es, glaube ich, gerade so mit Ach und Krach 10 oder knapp drunter. Also auf jeden Fall weit weg vom Tyreek Hill Level in den Fantasy Playoffs, daher für mich der beste Kandidat für den Award.
Wäre auch meine erste Wahl gewesen, aber dadurch, ich habe mir ja auch mehrere Kandidaten aufgeschrieben, deshalb entscheide ich mich für DeAndre Swift, der auch das ganze Jahr über eigentlich ganz gut performt hat, aber dann einfach verletzt war. Na, da kann er dann ja relativ wenig auch für, aber letztlich, wenn du ihn in den Playoffs gebraucht hast oder hättest, dann war er eben nicht da, konnte dir nicht helfen. Dementsprechend, ja, kurz vom Klo in die Hose.
Genau. So war das. Der nächste Award von DJ Redhead. Backup MVP, der Nick Foles Award. Welcher Spieler war ein sicherer Ersatz, zum Beispiel Backup Quarterback oder Handcuff Running Back, den man bedenkenlos spielen konnte, wenn der Starter out war?
Ja, ich habe mich hier für Madison, also Alexander Madison von den Vikings, entschieden. Den hat man viermal gestartet. Also, der kam dann zwischendurch mal rein, wenn Cook sich dann verletzt hatte. Aber also viermal hat man ihn gestartet, viermal hat er geliefert. Was will man mehr? Ne? Also, Madison, der wahrscheinlich der einzige echte Handcuff im Fantasy-Football, so, ne, wenn man so will. Und ja, genau.
Ich glaube, das ist einfach auch der obvious Kandidat. Ich glaube, man kann das auch in den Alexander Mattison Award umbenennen, ehrlicherweise. Also, es ist
Ja.
ich weiß gar nicht, wen man da. Ansonsten, es gab für Tony Pollard dieses Jahr keine Chance, weil Zeke halt durchgespielt hat. Sie haben ihn nie komplett gebencht. Wenn ich jetzt halt hier nicht, wenn mir hier mein Gedächtnis keinen Streich spielt, das ist natürlich so ein anderer Kandidat, der dann mal da abliefern könnte. Und daher, und von den, also ich sag mal, Chris Reynolds, der hatte auch seinen Moment, den kann man natürlich nennen, aber den hat auch keiner aufgestellt. Und daher ist Madison da schon der beste Kandidat.
Wer mir gerade noch einfällt, an den habe ich gar nicht gedacht, ist Darrell Williams von den Chiefs.
Ja,
Der hat
fair,
tatsächlich
sehr fair.
sehr gut gespielt, als er musste. Und ansonsten habe ich mir noch Sony Michel aufgeschrieben, wobei ich da auch überhaupt nicht
Ja.
glücklich mit gewesen wäre, wenn das hier mein Award-Gewinner wäre. Aber also dementsprechend, das wäre vielleicht, ja, wenn ich so drüber nachdenke, ist das vielleicht auch tatsächlich ein Kandidat, den man auf jeden Fall die Silbermedaille geben könnte.
Ja, also Darrell Williams, ja, liefert halt einfach besser als CEH, wenn CEH out ist. Das ist einfach so. Da kann man nicht drum herum reden. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich, wenn Darrell Williams out ist? Was ist dann? Dann spielt Derek Gore in der Darrell Williams-Rolle, oder? Das ist das ist sehr hart. Genau, und dann haben wir noch von Albatros 232 den AB Award. AB schließen wir aus. Spieler, die sich abseits vom Platz ins Abseits geschossen haben. Ah ja, ich fange an. Und ja, da ich hier echt Schwierigkeiten habe, ich sag mal, ins Abseits geschossen heißt für mich halt auch, ja, also selbst verschuldet oder irgendwo, das ist für mich schon negativ berührt, deswegen irgendwo finde ich das, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie einen Calvin Ridley nehmen, der, sage ich mal, so privat Probleme hat vielleicht, über die wir nichts wissen, oder Will Fuller, bei dem das ähnlich ist und wir wissen einfach nicht warum. Das behandle ich eher wie eine Verletzung sozusagen und finde ich, ist dann hier nicht mit eingeschlossen, sondern wirklich einfach ein, ja, nicht verständliches Verhalten und irgendwo ein bisschen asozial. Und daher habe ich mich für Deshaun Watson entschieden. Das war jetzt nicht in der Saison, das war schon vor der Saison, aber war natürlich der Mann, der irgendwo da am meisten aufgefallen ist und der uns allen am meisten wehgetan hat, wenn wir auch seine Shares in unseren Teams hatten.
Ja, also es gibt natürlich ein paar obvious Kandidaten hier noch, aber ich würde einfach einen nehmen, der uns in Fantasy eigentlich auch ziemlich wehgetan hat. Und deshalb hat er sich sogar hinter eine Plexiglasscheibe geschossen. Und das war der liebe Kirk Cousins mit seiner Querdenkerei. Und das hat einigen mit Sicherheit, einigen Jefferson-Ownern oder auch Delvin Cook-Ownern, die natürlich alle durch die schlechte Offensive Performance richtig ja, in den Arsch gekniffen waren, in der Finalwoche gekostet. Und deshalb, ja, sagen wir mal, aus Fantasy-Sicht hat er sich da ins Abseits geschossen, was das angeht. In Real Life für mich natürlich auch, aber genau, und hat da wirklich einigen ja, ein schönes Kuckucksei ins Nest gelegt.
Definitiv.
Klar, wenn man jetzt natürlich ganz, ja, ich sag mal, ganz, ganz nüchtern an die Sache rangeht, aus Real-Life-Sicht, muss man sicherlich Henry Ruggs erwähnen, ne, der, glaube ich, die größte Scheiße der Saison gebaut hat. Ja, einfach keine Frage,
Das,
ne? Wir haben da mal in der Folge drüber
ja,
geredet und
so absurd das
dabei
ist.
soll es dann auch bleiben.
Genau, definitiv. Wer Kirk Cousins erwähnt kann, das ist natürlich in gleichem Maße auch noch Carson Wentz, der Kollege. Und da muss ich sagen, das wäre eigentlich ist das, wenn wir von Fantasy Football weggehen, das ist wirklich, also was für ein Fehler das war von den Colts, die Carson Wentz für einen First-Round-Pick zu holen. Und jetzt haben sie nicht mal die Playoffs geschafft mit ihm, weil er gegen die Jags einfach komplett in sich zusammenfällt. Und ich war immer schon einfach so raus bei ihm. Und ich habe das bestimmt in der Folge mal erwähnt, so um Woche 4, 5 rum gesagt, verkauf den Typen unbedingt. Ich weiß nicht, ob es nur zu Sam Darnold war oder zu ihm auch.
Ja,
Aber
bestimmt auch zu ihm.
Carson Wentz ist scheiße. Und er hat es wieder gezeigt am Wochenende, dass er einfach scheiße ist.
Würde ich,
Es tut mir leid.
ich würde widersprechen, soweit es um Fantasy geht. Also, nein, also auch der Prozess der Colts war dahingehend, finde ich eigentlich persönlich nicht schlecht. Sie haben halt das beschissenste Outcome bekommen. Sie haben eine okaye Saison gehabt oder auch bekommen, die letztlich nicht für die Playoffs gereicht hat, Wentz zu viel gespielt hat, dass es der First Rounder wurde, sie auch, ich sag mal, immer quasi an der Hoffnungsgrenze waren, ihn also nicht benchen konnten. Im Prinzip ist es für die Colts einfach richtig beschissen gelaufen. Es hätte entweder scheiße oder richtig gut laufen müssen und es ist halt mittelmäßig gelaufen. Und das war halt, ist halt für die Colts das Problem. Und für Fantasy ist Wentz ein solider Quarterback. Das muss man immer unterscheiden. Real Life, okay, ist natürlich die Partie gegen die Jags war natürlich richtige Grütze, gar keine Frage. Aber für Fantasy, da würde ich eben widersprechen. Und die Colts also werden da auch, denke ich mal, nächste Saison keinen anderen Starter haben. Also Wentz wird da auch nach wie vor nächstes Jahr der Starter sein. Und dementsprechend für Fantasy ist Wentz okay. Natürlich jetzt durch dieses Spiel, ja, ist der Wert ein bisschen nach unten gegangen, weil er jetzt eben quasi negative Presse in dem Sinne hat. Aber ansonsten finde ich, also Wentz war in Superflex-Ligen ein solider Quarterback 2.
ja, absolut. Also es war jetzt
14
auch mehr
sogar.
ein Real, es war ein Real Football Take. Ja, er hat, glaube ich, gelie so er hat doch genauso geliefert wie Tanny dieses Jahr. Und das war ja echt ein schlechtes Jahr für ihn.
Ich wollte gerade sagen, wir haben von Tenny aber auch was anderes erwartet als von Wentz.
Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie weit die auseinander waren in Startups, ehrlicherweise, aber ja, also ich muss sagen, Carson Wentz, wenn es nur dieses Jahr wäre und der First-Round-Pick, aber ich glaube, die schulden ihm auch noch eine ganze Menge Kohle jetzt über die nächsten Jahre und das tut fast noch mehr weh.
Wenn es nur dieses Jahr wäre? Oder?
Ja, wenn es nur dieses Jahr wäre, genau. Das ist das Wort zum Sonntag.
Ja.
Perfekt.
Oder in diesem Falle zum Mittwoch.
Genau, richtig. Ja, das waren unsere Awards für dieses Jahr. Ich glaube, das hat echt ganz gut Spaß gemacht, jetzt hier sich auch noch mal die Saison so Revue passieren zu lassen mit den Awards. Vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Das hat wirklich deutlich aufgewertet, weil ich da definitiv nicht der richtige Mann bin, mir da kreative Kategorien auszudenken.
Ja, es spart uns auf jeden Fall eine Menge Hirnschmalz dann auch, ne? Und ja, so habt ihr dann auch vielleicht was euch dann eher noch interessiert. Von daher ist, denke ich, ganz cool. Nächste Woche sprechen wir dann über die Do's und Don'ts in der Offseason, richtig?
Völlig korrekt. Und wir haben heute schon ein bisschen gesprochen. Wir werden wohl mal eine kleine Bonusfolge aufnehmen für alle, die, ja, sag ich mal, neu zu Dynasty dazukommen. Heißt, es wird so eine kleine Dynasty-1x1-Folge geben, die außerhalb des regulären Schedules geplant ist. Und ja, da wird auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Mal schauen. Da wäre es dann super natürlich, wenn ihr Leute kennt oder mal in Ligen seid, die neu sind, dann könnt ihr gerne einfach diese eine spezielle Folge einfach empfehlen, sobald die draußen ist. Und dann kommt das auch richtig zu dehnen, denn die werden jetzt nicht standardmäßig in unseren Podcast-Feed reinschauen.
Nee, genau, also das wäre auf jeden Fall cool. Und ja, ansonsten, ich glaube, das können wir jetzt hier mal richtig schon planungsmäßig. Dann in 2 Wochen wird es Mailback geben. Also falls ihr da schon Themen habt, die könnt ihr uns gerne schon schicken. Wie immer, ne, über alle Wege. Und dann können wir das auf jeden Fall mit aufnehmen.
Genau. Sehr nice. Das war's dann für unsere dieswöchige Folge. Ich danke dir für deine Zeit und euch für eure Zeit zum Zuhören. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao, ciao.